0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aber nochmal, Gottsch weiter an der Scheibe. Gottsch lässt liegen für Festerling. Festerling in die Ecke. Pastulaki! Tor! Das ist die Meisterschaft! Tor! Thomas Larkin! Und wer hat's vorbereitet? Marcel Gottsch! Das ist das Ding! Musst du es so spannend machen? Ich weiß es nicht. Aber ist das geil! Die Adler gewinnen die Meisterschaft! 14 Minuten in der Overtime! Und jetzt ist hier natürlich die Halle los! In der SAP Arena! Thomas Larkin!
Schönen guten Abend. Wer jetzt keine Gänsehaut hat, ist entweder München-Fan oder tot. Irgendwo was zwischendrin. Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim in All Things Hockey. Die Adler sind Meister. Und mit wem kann man das besser feiern, als mit dem Mann, den ihr gerade gehört habt und bereden? Antti Soram ist heute zu Gast bei uns. Hallo Antti, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Freut mich, dabei zu sein.
Und Eiszeit FM ist auch der Phil. Hi Phil.
Hallo, guten Abend.
Und Eiszeit FM ist auch der Flo. Hi Flo, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Eiszeit FM, das bin auch ich. Ich bin Sven. Ja, Antti, du warst Sonntag auf der Bühne gestanden in der SAP Arena. Ich fand's ja schon von unten gigantisch. Wie sah es denn von oben aus? Wie geht's dir denn überhaupt so am Dienstag nach dem Feierwochenende?
Ja, mir geht's gut. Also ich bin jetzt nicht so das Feierbiest. Ich trinke da natürlich 2-3 Bier mit, das ist keine Frage. Aber ich versuche das irgendwie im Rahmen zu halten. Manchmal verrutscht ein bisschen was, aber es war alles ganz gut. Also ja, von oben, das ist natürlich gigantisch. Das ist absolut sensationell. War jetzt nicht die erste Meisterfeier, die ich auf der Bühne verbracht habe. Ich habe das schon oft gemacht mit dem Udo zusammen und das ist schon so eine. Ja, es ist schon was ganz Besonderes, muss man sagen, weil du siehst da die Fans unten stehen, siehst da in die Ränge, da sitzen die Fans, kommen 7.500 Leute in die Halle, um nur jetzt die Mannschaft nochmal abzufeiern. Ich finde, das ist ein besonderer Moment und ja, ich finde das irgendwie was wirklich Außergewöhnliches, dass so viele Menschen da kommen. Ich glaube, dass es wenige Städte in Europa gibt, wo so viele Leute dann in die Halle nochmal kommen, nachdem sie dann in der Stadt schon gefeiert haben den Tag über, dann nochmal in die Halle kommen, um das Ganze nochmal abzuschließen. Also finde ich wirklich echt sensationell. Im Übrigen, das, was du eben eingespielt hast, höre ich zum ersten Mal jetzt. Also,
du hast es noch nicht gehört, wollte gerade fragen, wie war es für dich jetzt gerade, das Hören?
Ja, ich war eben so ein bisschen ja, so fast geschockt oder irgendwie sowas, weil ich meine, als Radiomann kennt man seine Stimme natürlich auch aus dem Radio, beziehungsweise weiß, dass man anders klingt, als man sie selbst wahrnimmt, wenn man normal spricht. Da hat, bei mir gibt es nicht den Effekt, oh, wie klingt meine Stimme da so seltsam, sondern ich kenne die ja schon so. Aber das war jetzt nochmal, weil die Emotionen, sagen wir es mal so, die kommen irgendwie, die kommen. Und da sie so unbewusst sind, fühle ich mich, als wäre es jemand anderes und gar nicht ich.
Ich kann dir sagen, es hat sich, ich habe das die Tage bei den Adlern jetzt auch auf der Facebook-Seite. Erstmal auch danke, Antti, dass wir es benutzen dürfen statt unserer Musik heute. bei den Adlern ist es auf der Facebook-Seite und ich habe das gehört und da war nochmal alles da. Ich kann kurz sagen, ich habe gestern in mein Notizbuch geschaut vom Spiel das erste Mal wieder, wo ich meine Berichte dann draus mache aus den Notizen. Und ich habe das Tor von Larkin nicht mehr aufgeschrieben. Meine letzte Notiz vom Finale am Freitag war die Chance von Hager, wo er vor Entras das 1-1 hat.
Sehr gut, ja.
Und mehr habe ich gar nicht mehr. Flo, wie hast du nun Freitag und das Wochenende erlebt?
Ich kann, was Andi eben gesagt hat, kann ich so nachvollziehen. Jetzt nicht im Webradio, sondern einfach so, glaube ich, oder ich weiß es sogar, dass auch in der Fankurve oder in der Arena viele Leute waren oder was Andi eben beschrieben hat, ich glaube, die haben sich auch so gefreut und haben danach gedacht, was war das denn jetzt? Das war ich irgendwie gar nicht selbst. So, als Andi das jetzt eben erzählt hat, ist mir das auch irgendwie bei mir so aufgefallen, weil irgendwie war das ein ganz komisches Gefühl, die Umstände halt in der Verlängerung dann, da ging es hin und her, wieder so mit 4-1, 4-4, 3 Tore Vorsprung, wo jeder schon gedacht hat, oh Gott, meine Güte, hier Berlin. Und dann haben sie es aber doch gewonnen und dann bist du irgendwie so erleichtert und es fällt irgendwie so viel ab und dann. Also ich konnte es jetzt so nachvollziehen irgendwie, ich kann jetzt keine spezielle Sache von mir sagen, aber ich glaube, das können noch einige, die das jetzt hören, nachvollziehen.
Ja, zumal bei mir ist es dann auch tatsächlich so, dass du dich ja nicht so vorbereitest drauf. Du weißt, okay, die Meisterschaft kann kommen, aber weil jedes Spiel so anders verläuft, ja, dann ist es dann nochmal, du bist so in diesen 2,5 Stunden Bruttozeit in dem Spiel drin. Und dann entwickelt sich das Spiel so. Du musst erst so ein 2-0 nach dem ersten Drittel kommentieren und dann auf einmal steht es 4-1 und du denkst so, oh, also du freust dich auf der einen Seite, weil du denkst, wow, die Meisterschaft rückt näher und dann denkst du schon so ein bisschen drüber nach, was so alles passiert. Aber es ist unheimlich schwer, 30 Minuten dann nochmal einen Spannungsbogen zu halten, wenn niemand, wenn da nichts mehr passiert. Ja? Wenn da einfach so München keine Möglichkeit mehr hat, Tore zu schießen, und dann wird es schon schwer, dann wird es langatmig. Also für mich, ganz ehrlich, war es das Optimale, was passieren konnte. Ja. Also, dass München nochmal rankommt, dass es in die Overtime geht und dann kommt dieses Tor. Weil dann ist es einfach, dann ist es aus Radiosicht natürlich so, du musst da keinen Spannungsbogen mehr irgendwie künstlich erzeugen, sondern weil dann plätschert das so die letzten 30 Minuten so hin und dann, je weniger Zeit noch zu spielen ist, desto eher weiß man, okay, München kommt nicht mehr, vielleicht schießen die Adler sogar noch ein Tor, dann steht es 5-1 und dann, ja, dann sind die Emotionen raus. Und da waren natürlich dann die Emotionen dann natürlich absolut dann von 0 auf 100. Das ist natürlich, finde ich sensationell.
Du hast von ganz vielen auch nochmal gehört danach, auch von Spielern, dass es nochmal ganz besonders war, diese Overtime und es da zu gewinnen. Ich muss für mich sagen, ich war in der Overtime komplett ruhig. Also die Erinnerung an 2012 war da, da saß ich damals in Reihe 2 unten direkt am Eis. Aber der Unterschied war, dass die Adler diesmal ganz anders rauskamen. Also 2012 waren sie wie so ein totes Stück Fleisch in der Overtime. Du hast gewusst, das geht nicht lang gut. Und dieses Mal kam es so raus, dass ich total entspannt da saß und dachte, naja, selbst wenn München noch ein Tor macht, gewinnt es halt am Sonntag in Spiel 6. Also ich hatte keinen Zweifel dran, dass diese Serie nochmal kippt.
Ja, da gebe ich, achso, Entschuldigung, ja.
Entschuldigung, Anti sagt,
der Kraft hat bei uns immer Rederecht. Also, ich wollte dem Phil jetzt nicht
alles gut.
Aber du kannst sofort, weil wenn du die Parallele ziehst zu 2012, es war tatsächlich so, ich kann mich erinnern, wir sind ja dann nach Berlin gefahren, dann noch, das war sonntags, 22. April 2012. Und wir sind dann am 24. oder am nächsten Tag, am 23. nach Berlin gefahren. Und du wusstest dort vor Ort, also wenn du so die Mannschaft gesehen hast, das hat so die Mannschaft runtergezogen, dieses Erlebnis gegen Berlin 5-2 zu führen und dann das Ding zu verlieren, dass du gemerkt hast, es wird brutal schwer. Und dann hat Ronny Arendt sogar noch das 1-0 gemacht. Und du hast aber gemerkt.
Noch oder was, ne?
Genau,
oder
ja, genau.
Tor vorbei, irgendwie so.
Genau, ja, genau. Und dann, aber du hast trotzdem gemerkt, Berlin ist präsenter. Berlin war besser einfach in dem Spiel und hat es dann auch, das letzte Mal, glaube ich, ein Empty Netter 3-1, wenn ich mich richtig erinnere. Und da wusstest du eigentlich, bist nach Berlin gefahren, wusstest, okay, es wird nichts mehr. Also irgendwie hat der Glaube gefehlt, weil es hat so viel Energie und so viel Glauben geraubt, an diesem Sonntag dieses 5-2 aus der Hand zu geben. Und das war jetzt hier nicht der Fall, weil du spielst gegen den amtierenden Meister. Ja, die haben ihr den Meistertitel zu verteidigen bzw. zu verlieren. Und du versuchst jetzt hier alles reinzugeben in dieses Spiel. Und dann kommen sie nochmal zurück. Und zwar nicht, weil die Adler unbedingt schlechter geworden sind. Vielleicht haben sie nicht mehr ganz so aktiv gespielt, keine Frage. Aber München ist eine starke Mannschaft. Und sie hatten sogar Hager, wenn er seinen Alleingang da macht, wenn er den reinmacht, wenn Endras nicht so überragend hält, dann ist die Nummer sowieso durch. Und dann geht's, gebe ich dir recht, am Sonntag. Und dann hätte ich gedacht, na gut, dann gewinnst du es halt am Sonntag. Also das war so, sagen wir mal so, diese Ruhe hatte ich eigentlich auch.
Ja, Phil, man kann's ja gern öffentlich zugeben, wir lagen uns in dem Abend nach dem 5-4. Und da gab's einen Schrei auf der Pressetribüne, ziemlich lauten sogar. Wie hast denn du das wahrgenommen dann am Freitag, was da drumherum war und so? War's ja auch auf dem Eis, unten zu stehen, das mitzukriegen. Wie war's denn für dich?
Ja.
Neben der Arbeit natürlich.
Natürlich, hochemotional. Ganz klar. Ausnahmezustand, was anderes kann man eigentlich nicht sagen, war schon ganz, ganz, ganz speziell, da auf dem Eis natürlich mit dabei zu stehen, bei den Feierlichkeiten und da seine Arbeit verrichten zu dürfen. Aber einfach nur Ausnahmezustand. Und ich weiß noch, als ich in den Fahrstuhl gestiegen bin, um runter zu gehen, dann in das Tor, wo die Tamboni normal ist, um dann aufs Eis zu dürfen. Pure Erleichterung, ganz klar, wie auch der Flo vorhin gesagt hat, ganz viel ist von einem abgefallen, aber auch dieser Gedanke, bessere Dramaturgie oder ein besseres Drehbuch hätten gar nicht schreiben können, was auch Anti gesagt hat. Also von den Emotionen her war das der Spielverlauf optimal, wobei ich auch sagen muss, dieser zweite Treffer von München, der hat mich schon in der Drittelpause stark geärgert, weil er absolut vermeidbar war. Zum einen es ging ja meiner Meinung nach ein falscher Icing-Pfiff zuvor raus. Klar kann man alles noch verteidigen, dann bekommen die Adler aber zweimal die Scheibe nicht raus und fangen sich dann dieses zweite Tor, was München auch nochmal dieses Momentum gegeben hat. Aber dadurch, dass es jetzt gut gegangen ist, alles fein, so wie es gelaufen ist.
Was für mich so ein besonderer Moment war am Freitag, ich mache meinen Bericht oben auf der Tribüne, komme runter und komme zum Presseraum. Ich gehe immer nochmal in den Presseraum, bevor ich runterfahre endgültig. Und die Frau, die da das ganze Jahr steht, die von den Spielen nie was sieht, die immer an dieser Tür steht und guckt, dass auch nur die reingehen, die da rein dürfen, fällt mir in die Arme und freut sich wie verrückt. Das war ganz, ganz berührend und ganz, ganz besonders und zeigt dir einfach auch, was das Ganze für eine Bedeutung hatte für die Leute, die da außen rum sind, die von den Spielen effektiv 0 Minuten sehen, außer was mal auf dem Monitor vielleicht draußen läuft. Das war ein sehr, sehr bewegender Moment für mich. Ich glaube, den werde ich lange nicht vergessen. Was zu den Feierlichkeiten. Uns haben natürlich auch Fragen erreicht. Und die Frage, die uns am meisten erreicht hat, und jetzt könnt ihr euch drum schlagen, wer sie beantworten will. Wer ist schuld dran, dass eine Henkel am Pokal fehlt?
Ich kann es nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Also gebe ich die Frage weiter.
Also mir wurde
auch nur Verdächtigungen aussprechen, also ja.
Also mir wurde berichtet, es wäre am Samstagabend passiert und ein namentlich nicht näher genannter Belgier hätte das verursacht.
Aha. Also ich habe Ähnliches berichtet bekommen, dass der Verursacher quasi ausgemacht wurde, aber dann doch nicht so zur Verantwortung gezogen worden ist. Aber es ist, ich glaube, das ist einfach so, mit dem Ding wird ja jetzt nicht so wahnsinnig vorsichtig und zart umgegangen. Also.
Das ist auch nicht so unglaublich hochwertig, hat man den Eindruck, so wie es gemacht ist. Also ich habe es nicht berührt oder was, aber das sah aus der Nähe nicht ganz so nach solidem Handwerk aus.
Wenn ich jetzt am Sonntag gesehen habe, da wie der es gesehen hat oder Videos, also das sah eher so wie, also das war jetzt nichts Hochwertiges jetzt mal. Du, aber
nach Mannheim nur die Kopie.
Ja.
Nach Mannheim nur die Kopie, die nix.
Trotzdem irgendwie komisch.
Also ich sag's mal so, du hast nicht gescheit die Meisterschaft gefeiert, wenn der Pokal das Ding überlebt. Also von daher kann man davon ausgehen, dass die Jungs da richtig gut gefeiert haben. Ich weiß es, bei den Jungadlern war es auch immer so, dass da irgendwann der Pokal halt bei den Feierlichkeiten irgendwo dann doch seine Macken abbekommen hat. Also von daher denke ich, dass es in Ordnung geht. Das sind alles Schäden, die man reparieren kann und reparieren wird. Und dann weiß man, okay, man hat da richtig damit dann auch gearbeitet.
Ja, es wurde wohl auch sehr lange in der Kabine und es war wohl schon teilweise Sonnenlicht zu sehen bei manchen, was man so hörte. Also es ging, Samstag ging wohl lange und der Maimarkt war wohl, die ausgelegten Sonnenbrillen, die es im Adler-Fanshop gab, oder wo gab es die? Ich glaube, bei Optik am Wasserturm oder so, die waren wohl Optik sehr, Markt, sehr begehrt. Ja. Die waren wohl schnell vergriffen. Ja. Anti, eine Frage.
Samstag Video gesehen von der Autogrammstunde. Ja? Da würde ich fast sagen, da waren einige Spieler nicht im Bett, aber ist nur eine Vermutung.
Die Leute standen bis zu 3,5 Stunden an, also das war schon ziemlich bekloppt, was da los war.
Da darf man sich vergessen, also da muss man auch sagen, der Trainer, der hat dann die Jungs schreiben lassen. Also der hat dann gesagt, okay, ihr schreibt, bis die Leute alle ihre Autogramme haben. Also der Trainer ist da schon sehr, sehr bedacht, dass die Fans da auch nicht zu kurz kommen, das muss man sagen.
Ja, was man auch sagen muss an der Stelle, Pavel Groß ging auch nach den Pressekonferenzen, hat die Presserunde immer erst verlassen, wenn die letzte Frage beantwortet war, und zwar jedes einzelne Spiel. Egal, wie es ausgegangen ist, kann von Spiel 4 in München berichten. Da blieb er deutlich länger im Presseraum als Don Jackson. Also Pavel Groß stand immer zur Verfügung. Und wenn er das von seinen Spielern verlangt, kann ich nur sagen, er hat es auch als Coach vorgelebt, das Jahr über. Stand wirklich immer bis zur letzten Frage und für jede Interviewanfrage und jedes Gespräch zur Verfügung. Das kann man...
Kann ich auch nur so bestätigen, was ich auch mitbekommen habe. So gut, dadurch, dass ich immer dabei bin und so, ist es natürlich dann so, man hat ja nicht so ein distanziertes Verhältnis jetzt, wie er jetzt zu Presseleuten hat, die er nicht so oft sieht, logischerweise. Aber ich gehöre ja auch zu dem Club dazu. Aber es ist so, dass er, auch wenn man sieht, er kommt, wenn wir da Sachen aufzeichnen, mit Kamera, da kommt, da gibt dem Kameramann die Hand, gibt jedem die Hand, der da außen rum steht, sagt Hallo und ist absolut zugänglich, ohne der Kumpeltyp zu sein. Und das gefällt mir sehr gut. Also ich mag das unheimlich, wenn jemand Umgangsformen hat, aber sich nicht so als Kumpeltyp aufdrängt. Das liegt einfach daran, das liegt an meiner Natur, dass wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, also so eine Beziehung habe, dass die Arbeit gemacht werden muss, dann möchte ich nicht rumalbern, sondern dann möchte ich die Arbeit getan haben. Und das ist mit Pavel Groß perfekt zu machen. Also das ist genau perfekt, wie der sich auch verhält den anderen Menschen da gegenüber und so weiter. Das wirklich, muss man echt sagen, also Hut ab. Das war eine Top-Zusammenarbeit und das habe ich von allen Seiten gehört.
Ja, also kann das nur immer wieder bestätigen. Also da, weil ja die Frage auch war, wer kommt da und was, du hast ja auch nicht nur Positives gehört aus Wolfsburger Seiten. Also was dir so entgegenkam im Vorfeld. Ich kannte ihn ja nur als Spieler auf dem Eis. Als Coach nur bei ein paar Pressekonferenzen gesehen. Das war sehr, sehr, also es war ein sehr, sehr angenehmes, sehr, sehr schönes Arbeiten in dem Jahr, muss man einfach sagen. Und so kann das nur immer wieder rausstellen. Das ging weit über das hinaus, was sozusagen professionell erwartet und vorgeschrieben ist und Pflicht ist. Da hat man in Mannheim auch schon andere Beispiele, aber auf die müssen wir jetzt nicht eingehen. Leute, lasst uns mal ein bisschen aufs Eishockey schauen. Phil, ich habe es genannt. Nee, Anti, eine Frage muss ich noch stellen, weil ich fand es einen ganz besonderen Moment. Wollte einfach fragen, ich wusste ja, dass du heute da bist, weil du das relativ früh zugesagt. Mhm. Am Freitag schon. Und meine Frage war, du hattest deinen Sohn im Arm bei der Meisterfeier am Sonntag. War das nochmal ein ganz besonderer Moment?
Ja, wir haben, war ein besonderer Moment, weil wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Also wir sind wirklich, es ist immer blöd, wenn man sagt, so Vater und Sohn, wir sind Freunde oder so, weil man ist ja doch Vater und Sohn trotzdem, aber wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Wir telefonieren viel und machen auch ein paar Sachen zusammen, gehen im Sommer also auf Konzerte zusammen und so. Also wir haben eine gute Zeit immer wieder zusammen. Also wir sind uns sehr, sehr nah. Schon immer gewesen und es war von daher ein besonderer Moment, weil es war sehr schön, dass er ein paar Spiele gemacht hatte in der DEL und das ist nicht für mich an sich schön, sondern ich freue mich für ihn, weil ich weiß, was es bedeutet für einen jungen 20-Jährigen, wie viel Arbeit der da reingesteckt hat, um den Traum zu verwirklichen, da zu spielen. Das ist, man muss überlegen, der hat in Mannheim, also in Eppelheim hat er angefangen, Eishockey zu spielen damals und ist dann zum MERC gewechselt, so mit 9 Jahren ungefähr. Und dann ist er da, also die ganzen Jugendadlerstationen durch. War dann auf der IGMH in Mannheim, hat da dann also Schule gemacht, vorher Training und so weiter, bis dann die ganzen Junioren durch. Und der hat immer davon geträumt, für die Adler irgendwann mal zu spielen. Und in dieser Arena mal zu spielen. Und das ist... wenn man weiß, wie er als kleiner Junge da gesessen hat, geguckt hat, dann hat er einen Freund gehabt. Damals gab es den Jeff Schantz, der bei den Adlern gespielt hat. Und der Sohn von Jeff Schantz, der Ethan, das war ein guter Freund. Und die haben zusammen gespielt. Und dann war der Jeff längere Zeit verletzt. Dann war er immer unten gesessen mit Ethan. Und mit Jeff waren sie dann immer unten da, wo die Spielerfrauen auch sitzen. Und von da aus hat er geguckt und immer davon gesprochen, dass er irgendwann mal da spielen will. Also der Mannheimer Junge, sage ich mal, träumt nicht davon, in die NHL zu gehen eigentlich in dem Alter, sondern er will vor diesen Fans, er will in dieser stimmungsvollen Arena will er spielen. Und wenn du dann überlegst, dass er spielt damals, sein erstes Spiel am 28.11., das war in Schwenningen, und dann hat das nächste Spiel, glaube ich, nicht gespielt. Dann war das nächste Spiel in Wolfsburg. Dann hat er in Wolfsburg gespielt. Dann hat er den kompletten Dezember durchgespielt und hat dann beim Spiel der leuchtenden Herzen da kurz vor Weihnachten, war es ein Tag vor Weihnachten oder zwei, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war es am 23. oder? Genau. Gegen Nürnberg, wenn ich es richtig mich erinnere.
Das 4-3 oder was das war, oder 5-3, ja.
Genau, genau, da hat er, glaube ich, sogar einen Assistpunkt gemacht. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber die Halle ausverkauft, der spielt vor ausverkaufter Halle und da hat sich so sein Traum, nicht nur zunächst mal dein Schwenningen gespielt zu haben, das erste Spiel, das erste DEL-Spiel für die Adler, sondern dann auch eben zu Hause vor ausverkaufter Hütte, Spielerleuchtenden Herzen, wo als Kind immer gerne schon hingegangen ist. Und so die Sachen sind mir durch den Kopf gegangen. Das hat mich unglaublich gefreut für ihn. Und dann war das ein unglaublich schöner Moment da auf der Bühne, als er auch auf die Bühne kam. Irgendwie war es dann doch nicht der in dem Fall der Moderator, also ich und ein Spieler, sondern da war es, ich habe das versucht eigentlich so relativ professionell zu machen, aber in dem Moment war es dann doch eher der Vater und Sohn Moment, das muss man auch sagen. Er hat mir auch noch was ganz Persönliches da kurz ins Ohr gesagt und das war ein unglaublicher Moment, muss ich sagen. Also aber nicht so, also viele Leute fragen, du musst unheimlich stolz sein. Ich bin da nicht stolz, so, weil es nicht mein Verdienst ist, sondern es ist sein Verdienst. Es ist er hat das alles gemacht. Klar, meine Frau und ich haben ihn immer unterstützt, keine Frage. Aber er hat das alles gewollt und er hat es so gemacht. Und er war derjenige. Ich erzähle euch nur noch eine ganz kleine Geschichte über ihn. Und zwar, er hat Eishockey spielen wollen, unbedingt. Er hat, wir haben noch zwei größere Mädels, also die Alisa und die Miria, die sind 2 und 4 Jahre älter. Und jedenfalls bin ich mit den Mädels früher öfter mal Schlittschuhlaufen gegangen. Und dann ist der Sam halt oft mitgegangen und dann konnte er sehr früh mit 2,5, 3 Jahren konnte er da schon Schlittschuh laufen und der wollte dann immer Eishockey spielen und dann war er so 4 Jahre alt und dann wollte er Eishockey spielen, hat aber hier dann, war im Turnen, war im Fußball und so weiter, dann habe ich gedacht, du mach das weiter, also ich wollte gar nicht so unbedingt, dass der Eishockey spielt, das war jetzt nicht für mich irgendwie so, oh mein Kind sollte Eishockey spielen. Und dann habe ich irgendwie einfach mal, um den ruhig zu stellen, habe ich einfach mal gesagt, weißt du was, wenn du 6 Jahre alt bist, kannst du Eishockey spielen. Und dann haben wir 1,5 Jahre nichts mehr drüber gehört. Habe ich gedacht, okay, jetzt hat er Eishockey so, also er war Eishockey interessiert und ist gerne zu den Adlern mitgegangen und solche Sachen, aber hat nie gesprochen darüber, dass er selbst Eishockey spielen will. Und er hat am 30. Juni Geburtstag und der wacht auf an seinem Geburtstag. Meine Frau und ich gehen immer hin und wecken die Kinder so am Geburtstag, bringen denen so Frühstück. Da macht die Augen auf mit 6 Jahren und sagt, jetzt bin ich 6 Jahre alt, jetzt kann ich Eishockey spielen. Und wenn du dir das dann so überlegst, also das sind so die Sachen, die einem durch den Kopf gehen, ja, wie was ihm das alles bedeutet, was ihm das alles bedeutet, und deswegen freut mich das für ihn, ja, und das ist also nicht mein Stolz, sondern ich freue mich für ihn und er kann stolz sein, was er da erreicht hat, weil ich sag's mal so, überhaupt 11 Spiele, was auch jetzt noch kommt, er ist jung, man weiß es nicht, was kommt, was nicht kommt, aber das kann ihm schon mal niemand nehmen und er hat das schon mal erreicht, was er immer erreichen wollte, mal da zu spielen und das ist toll und das freut mich sehr. War jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber ich habe einfach gedacht, ich erzähle mal Geschichte so, weil es ist doch ein bisschen komplexer, was in einem vorgeht, wenn du dann so, wenn du dann halt auch, ich mache das ja auch schon über 20 Jahre, also es ist schon so, dass ich da auch nie damit gerechnet habe, dass ich irgendwann mal mit meinem Sohn da auf der Bühne stehe, ja, bei einer Meisterfeier. Ja, auch wenn sein Anteil wirklich an der Meisterschaft, sagen wir mal, minimal ist. Ja, aber er hat trotzdem, darf man nicht vergessen, 11 Spiele gespielt, als die Adler Mannheim Verletzte hatten. Und deswegen gehört er da genauso hin wie auch der Luis Brun und auch der Pierre Preto, der mit auf der Bühne war, der ja lange Zeit verletzt war. Der war im Dezember verletzt, war bei der U20-WM und hatte sich dort dann die Schulter verletzt und für ihn war Saison aus. Und deswegen fand ich das schön, dass der dann auch noch da mit dabei war, obwohl er kein einziges Spiel gemacht hat, aber er hat trotzdem auch mittrainiert, immer wieder. Das haben die Jungs ja auch viel gemacht, wenn Verletzte da waren oder wenn die noch Leute gebraucht haben, sind die immer wieder ins Training bei den Adlern gegangen, dort dabei gewesen und haben da ausgeholfen, sage ich mal, was sie natürlich auch sehr, sehr gerne machen, ist ja keine Frage.
Das war ein schöner Einblick, danke. Und es war vor allem auch einer, nein, weil er dir zum einen diesen persönlichen Blick mal gibt und zum anderen ja auch klar macht, wenn du Spieler kritisierst. Also man schaut ja immer drauf und sagt, oh, nicht gut genug oder so. Mhm. Und man vergisst ganz oft, was diese Spieler für einen Weg gegangen sind, um da zu stehen, wo sie, wo sie dann stehen. Also damit sie da überhaupt spielen können und was es an Bereitschaft braucht. Also es wird ja auf Facebook permanent, ihr kommt ja irgendwelche Kindervideos entgegen, wo hochbegabte Sechsjährige beim Skaten oder beim Trainieren sind. Mhm. Und du denkst du, ja, aber wie viel von denen schaffen es dann, den Weg zu gehen in eine Profiliga oder vor ein Publikum zu spielen?
Man kennt ja den Satz, Arbeit schlägt Talent. Und bei meinem Sohn, ich kann das halt jetzt nur deswegen sagen, weil ich das halt von A bis Z jetzt, also Z meine ich jetzt seine Jugendzeit verfolgt habe, der hat, klar hat er Talent auch, also ohne Talent schaffst du es nicht, das ist ja klar, aber es ist kein Supertalent, aber er hat das mit Arbeit wirklich gemacht und er ist dabei, sich jetzt nochmal sehr, sehr zu entwickeln, weil die Adler, das muss man auch ganz klar sagen, weil die Adler geben den Jungs neuerdings wirklich richtig gute Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Die haben zwei Coaches, die mit denen trainieren, drei eigentlich, also zwei auf dem Eis, dann zwei Athletik-Coaches. Also die haben so viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und wenn du arbeiten willst, dann schaffst du es auch, weil die Adler dir die Möglichkeit geben. Also das muss man, da muss man wirklich sagen, es ist jetzt nicht irgendwie so eine Adlerbrille aufgezogen und gesagt, ja super, da läuft es jetzt irgendwie, sondern es ist tatsächlich so. Also das sind die Sachen, die viele gar nicht mitbekommen, welche Möglichkeiten die haben, welche Betreuung die Jungs haben. Jetzt bei denen hat ja schon das Sommertraining angefangen, bei den Jungen.
Ja.
Und es ist unfassbar, was die, wie hochprofessionell die das machen und wie, die haben die Trainingspläne schon, die jetzt ganz genau schon eingehalten werden und so weiter. Also es ist unglaublich. Also wirklich, die haben da echt die besten Möglichkeiten. Und wenn du arbeiten willst, dann, dann lassen sie dich. Ja, so ist es. Da darfst du arbeiten, ja.
Ich nehme jetzt genau diesen Faden auf, Phil, weil die Frage, die ich ja vorhin stellen wollte, war ein Stück weit Schlüssel im Finale. Und da sind wir natürlich auch bei dem Thema lange Bank Mannheim versus kurze Bank München, wobei meine Frage dann auch ist, Pavel Groß vertraut seinen jungen Spielern. Die kriegen ihre Eiszeit, die spielen. Und bei Don Jackson war es im Finale so, dass sie häufig die Eiszeit nicht bekommen haben und gespielt haben. Und dass er teilweise sogar nur mit 2 Reihen gespielt hat, teilweise im Finale dann mit 3 Reihen, obwohl sie schon aussichtslos hinten lagen in Spielen. War das ein Schlüssel? Und was hast du sonst noch gesehen im Finale, was einen Unterschied ausgemacht hat?
Das war sicherlich ein Schlüssel, ja, auf jeden Fall. Mannheim, das ist ja auch dieses Besondere an Pavel Groß. Der sagt ja auch, 85% sind wir, Max, und dann die restlichen 15 der Gegner, wenn überhaupt, meiner Meinung nach. Mannheim schaut ja nur auf sich, ist nur interessant, wie können wir den nächsten Zweikampf gewinnen, wie können wir den nächsten Puck Richtung Tor bringen und nicht, was macht jetzt der Gegner. Ich glaube, dass das schon ein Aspekt war, der auch dazu beigetragen hat, dass am Ende die Adler den Titel geholt haben. Während München ja kaum müde wurde, zu betonen, was alles außenrum ist, wie viele Verletzte man hat. Und
haben Sie das letztes Jahr eigentlich bei Wolfsburg auch nach jedem Sieg betont oder haben Sie das da vergessen?
Vor 2 Jahren, ja. Oder, ja.
Vor 2 Jahren, Entschuldigung, nicht letztes Jahr.
Ja,
vor 2
welche Schiedsrichter wie auf dem Eis gepfiffen haben und so, also die ganzen. Das Ganze drumherum, was so war, das hast du keinen Ton von Mannheim gehört. Das fand ich sehr beeindruckend, aber ja, es ist auch diese Akribie, dieses kleinste Detail arbeiten von Pavel Groß, was man jetzt hier auch nochmal ganz deutlich hervorheben muss. Auch, das hast du ja auch, das haben wir auch schon öfters betont im Podcast, bei jedem Training ja auch gesehen, wie akribisch er mit seinem Staff arbeitet und, am Ende war vielleicht auch der größere Faktor tatsächlich auch hinter der Bande. Da bin ich auch von überzeugt.
Da, also ganz ehrlich, ich halte es für eine kleines bisschen gewagte These, dass es hinter der Bande war. Wenn meinst du die Coaches oder
ich meine die Coaches. Ich meine die Coaches.
Also das halte ich für gewagt. Also ich will da überhaupt nicht den Anteil von Pavel Groß da schmälern, aber ich glaube, dass es zwei Spitzentrainer sind und also wenn man die jetzt gegeneinander stellt, dass die, glaube ich, ein guter Trainer bekommt es so hin, dass seine Mannschaft funktioniert, ohne dass er selbst die ganze Zeit eingreifen muss. Ja, also er muss nicht bis ins kleinste Detail auf der Bank coachen. Jeff Ward zum Beispiel war überhaupt nicht so. Der hat überhaupt nicht da bis ins kleinste Detail, aber gut vorbereitet und das Spiel, manchmal hat er dann im Spiel kleinere Änderungen gemacht und hat kurz ins Spiel eingegriffen. Er hat aber immer betont, er hat immer gesagt, it's a player's game. Und der Coach ist da und lenkt das Ganze. Und ich halte, ganz ehrlich, also ich halte es wichtig, dass ein Trainer reagieren kann auf den Gegner, wenn irgendwie der Gegner Sachen umgestellt hat, sein Powerplay umgestellt hat oder auch die Unterzahl umgestellt hat, dass man entsprechend dann eine Antwort darauf hat. Aber es ist kein Computerspiel, wo man dann hin und her überlegen muss und dann Strategien während dem Spiel entwickeln muss. Das ist Eishockey und mehr ist es nicht. Und wenn man da die Sachen, die richtigen Antworten hat und seine Spieler entsprechend auch dahin bekommt, eben die Zweikämpfe zu gewinnen, weil darum geht's. Du kannst eine Taktik spielen, wie du willst. Wenn du keinen Zweikampf gewinnst, wenn du nicht in die Zweikämpfe gehst, gewinnst du kein Eishockeyspiel, egal mit welcher Taktik. Und ich glaube, dass einfach diese Intensität, die der Pavel vorlebt und auch verlangt, dass die halt eben auch immer wieder aufs Eis gebracht worden ist. Das war der Schlüssel. Ich glaube nicht, dass es darum ging, wer der bessere Trainerfuchs ist. Weißt du, was ich meine? Also,
absolut.
Ist meine Meinung. Deswegen glaube ich, dass also diese während dem Spiel hinter der Bande, dass der Faktor, glaube ich, dass sich da weder die einen noch die anderen was gegeben haben.
Lass mich das mal anders aufmachen, weil eine Frage treibt mich um. Ich glaube immer noch, dass letztes Jahr ein Faktor war in diesem Halbfinale, dass die Mannschaft und das Staff außenrum sich nach der Plachter-Szene, also nach diesem Pinisotto-Ding da, Check nenne ich es mal, Ellbogen, wie auch immer du es jetzt nennen willst, gegen Plachter hat ein Stück weit aus dem Konzept bringen lassen. Und dass da ganz viel Unruhe drin war, die Strafe gegen Plachter in Spiel 4 hat das Übrige zugetan, die Stimmung in Spiel 3. Und mein Eindruck ist, dass das Team dieses Jahr mit dem, was gegen Eisenschmied lief, im ersten Drittel in Spiel 1, viel ruhiger und souveräner und klarer umging, weil sie einerseits an der Bande, weil an das Bande was anderes war, weil zum anderen ein viel größeres Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit da war. Und dass das schon einen Unterschied auch macht, was da vorgelebt wurde übers Jahr. Und dass das da reingespielt hat. Also, die Mannschaft von letztem Jahr hätte sich mit der Szene, mit den Szenen gegen Eisenschmied im ersten Drittel in Spiel 1 anders aus der Ruhe bringen lassen.
Möglicherweise, aber man darf auch eins nicht vergessen. Also, es war ja trotzdem, also man sieht es ja gerne aus der Perspektive, müssen wir uns ja nichts vormachen, wir sind ja dafür, dass die Adler Meister werden, das wollen wir ja alle, weil es einfach schön ist, weil man das begleitet und es ist einfach schöner, wenn die Adler Meister werden, völlig klar. Deswegen ist es auch schwer, den objektiven Blick zunächst mal drauf zu haben auf das Spiel. Und klar, die Szenen gegen Eisenschmied, die waren da, aber ich sag, die waren alle im Rahmen und die Schiedsrichter haben das relativ gut, ich sag mal relativ gut im Griff gehabt. Dass es nicht sowas dann gibt wie die Pinizotto-Nummer gegen Plachter. Also ich finde es unheimlich wichtig, dass es solche Spieler gibt, die anderen unter die Haut gehen können, die andere aus der Balance bringen können und so weiter. Deswegen fand ich zum Beispiel, wie es viele sagen, unfaire Münchner oder sowas, fand ich gar nicht, sondern die haben alles ausgeschöpft, was man ausschöpfen kann, um eben erfolgreich zu spielen. Man darf nicht vergessen, dass von den Adlern wurde niemand verletzt. Also ist niemand verletzt runtergegangen, außer Akta dann in dem Spiel. Also niemand stimmt nicht, sondern Akta wurde verletzt, wobei ich auch sagen muss, dieses Foul von Trevor Parks habe ich mir mehrfach angeguckt. Das war eine 5-Spieldauer, kann man durchaus geben, aber Absicht würde ich ihm da auf gar keinen Fall unterstellen, weil wenn man sich die Szene noch ein paar Mal anguckt, sieht man es, dass es keine Absicht war, einen Kniecheck zu machen. Also es war eine Strafe. Unabsichtlich ist dann auch eine Strafe, wenn man einen Kniecheck macht. Aber er wollte ihn so nicht checken und nicht verletzen, da glaube ich dran. Und man darf nicht vergessen, dass die Münchner eigentlich ein paar Verletzte dann bekommen hatten. Also Justin Schark hat sich verletzt und so weiter. Also die Adler haben auch hart gespielt.
Volks, ja.
Ja, Volks hat sich verletzt, genau. War ein fairer Check von Hochdaller. Aber die Münchner haben eigentlich mehr Verletzte gehabt aus dieser Serie als die Adler. Das darf man nicht vergessen. Also man darf jetzt nicht so sagen, dass die Münchner eigentlich die waren, die Bösen und die Adler die Guten, sondern beide haben versucht, alles auszuschöpfen, was man machen kann im Rahmen dessen, wie man eben eine harte Finalserie spielt. Und genau das wollen wir sehen. Genau da haben sie nämlich beide gezeigt, sie wollen dem anderen nichts schenken. Und das, fand ich, hat die Finalserie auch ausgemacht. Da gab es keinerlei irgendwie, beim Eishockey gibt es immer unfaire Aktionen. In jedem Spiel gibt es unfaire Aktionen. Aber nichts, wo man sagen könnte, wow, das war jetzt aber absolut unfair. Deswegen also diese, in Anführungszeichen, Jagdszenen gegen Eisenschmidt, finde ich ein super Mittel von den Münchnern, das zu versuchen, die Adler aus der Balance zu bringen. Dann müssen die Adler adäquat antworten. Und sie haben adäquat geantwortet. Nicht im ersten Spiel, weil das haben sie verloren. Aber ab da haben sie ihre Balance dann auch behalten und haben eben sich aufs Eishockey konzentriert, haben auch den Gegner hart gespielt und sind auch hart gespielt worden. Und ich fand das also absolut top, dass München so gespielt hat, weil sonst kommt so eine intensive Serie gar nicht zustande. Und dann gab es auch dieses eine Spiel, wo praktisch im Prinzip nur Eishockey gespielt. Das war das letzte Spiel in München. Ja. Das erste Drittel, es war ein atemberaubendes erstes Drittel. Sowas habe ich, das ist immer schwer zu sagen, im Nachhinein habe ich noch nie gesehen live, aber also im europäischen Eishockey musst du lang suchen, lang Videos gucken, bis du mal so ein Drittel siehst, was da gespielt wird. Und da ging es nur um Eishockey. Da ging es keine Nicklichkeiten, kein gar nichts. Also da muss man auch sagen, das war schon außergewöhnlich, fand ich. Und deswegen, mich stört das ein kleines bisschen, wenn die Leute sagen, oh, Don Jackson, dreckiger Trainer oder so, finde ich überhaupt nicht. Also dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Ich finde, der macht, wie soll ich sagen, schöpft das aus, was man ausschöpfen kann. Manchmal geht es vielleicht ein bisschen drüber, aber so ist es halt nun mal. Also das gibt es immer wieder. Ja. Man darf auch nicht vergessen, Bill Stewart, ich kenne den ewige Zeiten, wir kommen super miteinander aus, aber er hat auch manchmal mit, sagen wir mal, Anführungszeichen, unlauteren Mitteln, zumindest wird es ihm vorgeworfen, dann gewonnen, beziehungsweise auch die Meisterschaft damals gegen die München
Barons. Der Herzanfall und so.
Genau, solche Sachen. Also er hat auch solche Sachen benutzt und versucht, alles auszuschöpfen. Und die einen sagen, das ist legitim, andere sagen, das ist nicht gut, aber also man muss da immer auch ein bisschen, sagen wir mal, schauen, in welche Richtung man das Eishockey gehen lassen will. Und ich finde, man sollte schon die Möglichkeiten ausschöpfen, die man hat. Ja.
Das Spannende ist ja, wenn du mit 10 Eishockey-Fans von den beiden Teams redest, sagen alle 10, dass der Schiedsrichter gegen ihr Team gepfiffen hat, und zwar unabhängig davon, für welches Team es sind. Das ist ja Eishockey. Ja. Du hängst immer am Schiedsrichter in Diskussionen drin und prinzipiell pfeift der Schiri gegen das eigene Team.
Ja, genau. Aber man sagt ja auch, Hockey is a game of inches. Also da geht es wirklich um ganz kleine Dinge nur, und da muss man halt, es gibt Entscheidungen, wo man einfach sagt, okay, ist es halten, ja oder nein? Und der Schiedsrichter muss es jetzt entscheiden. Und dann guckst du es dir in der Wiederholung an, denkst du dir, oh, es ist eine 50-50-Entscheidung, hätte man so oder so pfeifen können. Aber der muss entscheiden. Ja? Und das ist klare Sachen, da beschwert sich auch niemand. Da wird ja auch nicht diskutiert über die klaren Sachen. Aber dann die Sachen, über die man diskutieren kann, die muss der Schiri entscheiden. Und oft sind es wirklich, wenn man sich anguckt, 50-50 hätte man so oder so entscheiden können. Also hat der Schiedsrichter dann doch unterm Strich recht gehabt. Ne? Also.
Dann lass uns mal wieder zurück aufs Eis kommen. Flo, wie überrascht warst du heute? Der WM-Kader kam raus und der Playoff-MVP war nicht dabei.
Schon ein bisschen überrascht. Weil das, was Endras in der Finalserie gespielt hat, und ich habe mich mit Leuten unterhalten, die sind nicht gerade Befürworter, und sogar die haben gesagt, okay, der hat eine starke Serie gespielt. Also ich war jetzt echt überrascht, dass er nicht dabei ist, muss ich echt so sagen. Es wird wahrscheinlich auch seine Gründe haben, aber schon ein bisschen komisch für mich, sagen wir es mal so.
Aber das Torhüter-Duell, also was heißt Duell gewonnen, aber das war, also wie soll ich sagen, ich glaube, wenn mich jemand im November gefragt hätte, ob Endras solche Playoffs drin hat,
ja,
hätte ich gesagt, nee.
Ja, würde ich genauso sehen. Also Torhüter-Duell gewonnen oder nicht, glaube ich, auch schwer einzuschätzen.
Also Außenbirn hat eine gute Serie gespielt,
muss man auch mal sagen. Jetzt kannst du halt mal in der Verlängerung, was Andi vorhin gesagt hat, in der Verlängerung, glaube ich, ist so ein ganz gutes Abbild, wie die Form von Endras war. Ja, was ihr auch vorhin gesagt habt, vielleicht noch kurz da anzufügen, auch was Endras betrifft, in dem Spiel 4 in München, das habe ich ja im Fernsehen gesehen, auch diese Disziplin von den Adlern, wie die Defensivbox gespielt haben mit einem sehr guten Torhüter, Also das kannst du ja auch nur spielen, wenn du echt einen guten Torhüter drin hast. Also diese Disziplin auch und das Torwartspiel, das ist so, Sven, gebe ich dir recht, im November hätte ich auch niemals gedacht, dass sowas Gutes bei rauskommt, ohne Fehler oder ohne Wackler, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, was macht er denn jetzt? Sondern total souverän runtergespielt, dann hätte ich halt gedacht, okay, hier WM ist sicher, aber ist halt nicht so.
Bei mir ist es so, ganz ehrlich, also ich habe dem Endras durchaus diese Playoffs zugetraut, die er gespielt hat. Dass er so stark und souverän spielt, also durchaus. Ich habe ein bisschen Sorgen gehabt, weil er sich halt im Februar verletzt hat, wie er in seine Form zurückfindet. Und sagen wir es mal so, es gibt immer wieder Spieler, die ihre Höhen und Tiefen während der Saison haben, die mal besseres, mal nicht so gutes Spiel spielen und bei Torhütern im Übrigen auch. Ja, deswegen ist es also immer schwierig zu sagen, wer ist gerade der bessere Torhüter und so weiter. Die richtige Saison ist nun mal so, wenn Playoff-Modus gespielt wird in diesen amerikanischen Sportarten, sage ich mal, dann ist es eben wichtig, dass du in den Playoffs deine Höchstform hast. Also du musst quasi, du fängst ja auch nicht bei einem Marathon an und sagst dann, fängst dann an zu spurten und bist nach den ersten anderthalb Kilometern führst und sagst, siehste, bin ich gut, und dann fällst du da hinten weg und schaffst es nicht mal bis zum Ende. Und dann sagen alle, ja, bist du blöd, du weißt doch, du musst ganz hinten raus, musst du dann auch noch laufen können. Ja? Und beim Eishockey ist es sogar so, dass du da wirklich hinten raus dein bestes Hockey spielen musst. Und deswegen, und das kannst du halt diese 8 Monate nicht durchstehen, komplett auf einem Level. Und deswegen brauchst du auch diese Momente, wo du mal, oder so sind sie zu erklären, diese Momente, dass es mal schlechter läuft. Bei einem Torjäger, wenn der mal 3, 4 Spiele nicht trifft, redet keiner drüber, wenn andere auch treffen. Beim Torhüter fällt es halt natürlich auf, weil du siehst, oh, den hätte er aber normalerweise halten können oder so, ja. Mhm. Und ich finde also diese Torhüter-Diskussionen finde ich manchmal abenteuerlich, die Leute führen. Weil das Torhüterspiel ist unglaublich, es ist unglaublich fein, ja, diese Kleinigkeiten, die sie machen. Und zum Beispiel, wenn du an deinem Torwartspiel ein bisschen am Feilen bist, ja, dann kann es sein, dass es sogar passieren kann, dass du das eine oder andere Tor deswegen fängst, weil du an deinem Stil ein kleines bisschen arbeitest. Was ganz Kleines veränderst, aber in 2, 3 Monaten bist du dadurch dann deutlich besser wieder geworden. Also das gibt solche Sachen, die eigentlich für den Fan so nicht zu erkennen sind, oder eine kleinere Verletzung, wo man dann sagt, okay, er spielt trotzdem und dann ist er vielleicht nicht, und wenn man überlegt, im Profisport geht es nicht, ja, der ist heute 15% schlechter, lassen 1,5% heute schlechter sein, weil er ein bisschen angeschlagen ist, ein bisschen meinetwegen Grippe hatte und noch ein bisschen geschwächt ist, ja, dann lässt man ihn trotzdem spielen, weil man sagt, okay, er ist trotzdem auf einem Top-Level, ist ja trotzdem Top-Torhüter, lieber einen Top-Torhüter, der ein bisschen sich nicht so gut fühlt, als einen schlechten Torhüter, der sich super fühlt. Ja? Also, okay. Und dann ist es so, dass und diese Sachen, die werden ja nicht kommuniziert, da wird nicht drüber gesprochen, ob der jetzt irgendwie, was weiß ich, Grippe hatte oder so und vielleicht dann in dem einen oder anderen Spiel vielleicht mal beim einen oder anderen Tor schlecht ausgesehen hat, sondern es geht ums Gesamtpaket. Und das Gesamtpaket, da habe ich also überhaupt keine Zweifel gehabt, dass der Dennis Endras so eine Finalserie spielen kann oder überhaupt dann auch diese Playoff-Serien. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran gehabt. Dass Danny aus den Birken auch ein Top-Torhüter ist, keine Frage. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, wer da der Bessere ist, wer da das Ganze dann gewonnen hat und so weiter. Dieses Duell, klar, unterm Strich gewinnt natürlich der das Duell, der dann den Meisterpokal hochhält. Dann kann man sagen, okay, derjenige ist halt der das Duell gewonnen hat. Aber wer ist dann der bessere Torhüter? Unterm Strich ist schwer zu sagen. Um die Frage von dir, Sven, zu beantworten, Dennis Endras ist nicht dabei. Ich kenne die Gründe jetzt nicht, ich weiß es nicht. Kann ja immer sein, dass der Dennis Endras selbst abgesagt hat, aus irgendwelchen Gründen.
Das hat weiß er nicht. Ich aber nicht. Kann hat ich noch was zu erzählen gleich, ja. Okay.
Ja. Aber du hast auch das Problem, und da muss man natürlich aus Adlersicht, und auch ich kenne den Dennis Endras schon lange, seit er halt eben hier ist, und jeder, der ihn kennt, weiß, dass er ein brutal sympathischer Typ ist und dem gönnt man wirklich alles. Und außerdem ist es ein sehr, sehr guter Torhüter. Aber du hast in Deutschland alles andere als ein Torhüterproblem in der Nationalmannschaft. Und deswegen ist es halt so, wenn er den Endras mitnimmt, dann sagen die einen, ja, Strahlmeier ist jünger, hat eine bessere Zukunft vor sich, spielt auch überragend. Also du bist immer irgendwie angreifbar, wenn du gute Torhüter hast. Deswegen hast du als Bundestrainer, glaube ich, ist es am besten, da brauchst du ja nicht zu diskutieren, wenn du zwei Top-Torhüter hast und die alle anderen sind Gurken und diese zwei Top-Torhüter sind immer unverletzt mit dabei, dann hast du, glaube ich, kein Problem, weil dann wird nicht diskutiert. Aber in Deutschland, da gibt es Top-Torhüter, einige. Und deswegen glaube ich, dass man das immer diskutieren kann, aber ich glaube nicht, dass Deutschland deswegen ein Spiel verlieren wird, weil sie einen falschen Torhüter drin haben. Nee, das so muss man es vielleicht sehen, weißt du?
Ist halt nur, kam halt nur schon überraschend, weil halt wirklich alle über ihn gesprochen haben. Ich kann sagen, ich wusste seit Freitagabend, dass er nicht nominiert wird, beziehungsweise hatte die Info, dass alle anderen hatten einen Anruf, er nicht zu dem Zeitpunkt. Dass er sozusagen wahrscheinlich nicht dabei sein wird und bin ganz froh drum, dass der DEB das heute rausgegeben hat. Weil mir das die Frage erleichtert, ob ich es erzählt hätte oder nicht. Aber also die Infos war, dass alle anderen Anruf hatten, eher nicht. Ja, aber muss man jetzt auch keinen, also es war für mich einfach nur komplett überraschend. Auf der anderen Seite scheint es auch so, dass Söderholm vielleicht noch auf den NHL-Goalie spekuliert. Das Thema ist ja noch offen. Wobei dann die Frage ist, aber das sollen andere beantworten, wer von den beiden oder ob der eine da überhaupt in Frage kommt fürs Nationalteam. Aber lasst uns mal bei der Finalserie bleiben. Phil, du hast jetzt schon so lange geschwiegen. Es gab ein Final-MVP. Wenn ich sagen würde, mein MVP war Marcel Gotsch, würdest du mir da widersprechen? Also MVP im Sinne von Spieler, den ich gerne herausheben möchte, weil mir viel zu wenig über ihn gesprochen wird.
Ob zu wenig über Marcel Gotsch gesprochen wird, weiß ich gar nicht. Ich rede sehr viel über ihn, ehrlich gesagt.
Wir auch, ja.
Gerade ja auch mit dir. Hätte wahrscheinlich auch keiner groß gemeckert, wenn Marcel Gotsch der Spieler gewesen wäre, der den MVP-Pokal bekommen hätte. Da hätten sich auch noch zwei, drei andere Kandidaten aufgedrängt.
Ganz kurz, auch ganz vorne um jetzt wegzukommen von dieser MVP-Nummer. Mir geht es darum, Spieler lange verletzt, in einem Alter 35, korrigiert mich, 35, kommt zurück und spielt Playoffs und ist in der Crunch-Time in Szenen auf dem Eis, wo es einfach drauf ankommt, mit einer Intensität und einer Qualität und ist dann in Spiel 5 ein Stück weit, ja, nicht nur ein Stück weit, sondern auch der entscheidende Mann mit, war ja bei 3 Toren auf dem Eis.
Ja, ich glaube, der war die ganze Finalserie, ganzen Playoffs auch immer bei entscheidenden Szenen auf dem Eis und mit auch der entscheidende Mann, weil allein am Bullypunkt, was er da gewinnt, ist Wahnsinn. Und seine Erfahrung darf man natürlich nie unterschätzen. Das strahlt er halt auch mit jeder Pore aus, sage ich jetzt mal ganz salopp.
Es war sein erster Titel.
Er hat am Freitag auf dem Eis gesagt, spielt seit 20 Jahren Eishockey. Und das erste Mal habe ich jetzt endlich was gewonnen.
Genau.
Du musst ja auch im richtigen Team manchmal einfach sein. Ne?
Ja, so ist es.
Ja. Die auch dazu.
Also ich kenne den Marcel Gotsch. Ich bin der Älteste von uns jetzt hier in der Gesprächsrunde. Deswegen kenne ich ihn natürlich wahrscheinlich auch länger als die anderen. Also ich kenne ihn als Spieler, seit er Profi ist. Persönlich habe ich ihn kennengelernt, als er damals nach Mannheim gekommen ist, bevor er dann in die NHL gegangen ist. Und ich kenne seinen Vater, ich kenne seine beiden Brüder. Und erstens muss ich sagen, das sind einwandfreie Typen. Der Vater ist hat seine Jungs wirklich top hinbekommen. Die Jungs sind wirklich die Gotsch-Brüder. Das sind wirklich richtig tolle Typen. Das muss man als erstes sagen, also als Menschen. Und dass sie gute Eishockeyspieler sind, ist klar, sonst wären sie nicht alle mal deutscher Meister geworden. Der Sascha damals mit Niki in Hannover, Niki ja dann nochmal mit den Adlern. Und das war so immer so ein bisschen das, okay, Marcel hat zwar seine Millionen verdient in der NHL, aber Meister ist er noch nie geworden. Und jetzt ist er auch Meister geworden. Und ich glaube, dass wenn sich einer im Eishockey ein bisschen auskennt und sieht, wie Marcel Gotsch spielt, daraus kann man auch schließen, was für ein Mensch er ist. Mhm. Er ist nämlich ein absolut einwandfreier Mensch. Also ich habe viele Eishockey-Profis in meinem Leben kennengelernt, viele Top-Leute, wirklich viele Freundschaften auch geschlossen. Aber also Marcel Gotsch ist bei mir bei den Top 5, die ich je kennengelernt habe. Und ich kann nicht mal sagen, also nicht nur der Fünfte ist, vielleicht ist es sogar weiter oben, da müsste ich mir jetzt noch ein paar Gedanken machen, aber also einfach so als Mensch. Und das zeichnet ihn unheimlich aus und genauso spielt er auch. Und ich bin so, in manchen Sachen bin ich so ein kleiner Liebhaber, was so Kleinigkeiten beim Eishockey angeht. Und zum Beispiel, ich mag das Bulli-Spiel unheimlich. Also ich finde, Bulli-Spiel ist das ist dieser erste Zweikampf, der ein Spiel beginnt mit diesem ersten Zweikampf und viele Spielszenen beginnen mit diesem Zweikampf. Jedes Powerplay beginnt mit diesem Zweikampf. Entweder du bist in Unterzahl und machst den ersten Zweikampf, wenn das Powerplay des Gegners beginnt. Und ich habe das mit die besten Sachen, die ich gesehen habe, so überhaupt war, als Dave Steckel noch gespielt hat in Nürnberg, einer der besten Bulli-Spieler, die Liga je gesehen hat, gegen Marcel Gotsch, einer der besten Bulli-Spieler, die Liga je gesehen hat. Marcel Gotsch war ja in seiner Zeit in der NHL, hat er zu den besten Bulli-Spielern der Welt gehört, also in der NHL. Ja, und das fand ich unfassbar, das hat mich unglaublich, das war immer so, ich habe nicht darüber gesprochen im Radio die ganze Zeit, weil das war so mein Privatding. Ich weiß, dass die wenigsten Leute interessiert, aber mich hat es immer interessiert, wer gewinnt das Bulli, was hat er gerade gemacht, wie hat er das gemacht und so weiter. Also das ist sowas. Und deswegen, dass Marcel Gotsch die Meisterschaft, alleine deswegen freue ich mich, dass die Adler Meister geworden sind, weil Marcel Gotsch endlich das Ding gewonnen hat. Und wie ihr gesagt habt, der hat überragend gespielt in den Playoffs. Und dann im letzten Spiel der Saison, da wo es drauf ankommt, hat er das beste Spiel gemacht, was überhaupt ein Spieler gemacht hat in den ganzen Playoffs, sage ich. Also einfach nur mein Geschmack. Also absolut überragend. Er macht das Tor, bereitet zwei weitere vor. Und wie er das zum Schluss gemacht hat, da in dieser Overtime, das hört man an der Reportage, die wir wiederum ganz am Anfang, Sven, die du da eingespielt hattest, wo ich dann auch gesagt, und wer hat es vorbereitet? Klar, Festerling hat den Pass zu Larkin gegeben, aber die Vorbereitung kam von Marcel Gotsch. Und das wollte ich nochmal einfach da, in dem Moment auch, ist mir das halt in den Emotionen auch durch den Kopf geschossen. Marcel Gotsch war derjenige, der wirklich da dieses Ding so vorbereitet hat. Also das fand ich absolut unglaublich.
Und er hat das Tor nicht gesehen. Er fuhr zur Bank und war gerade auf dem Weg auf die Bank, als alle ausflippen. Also fährt zum Wechsel und sieht das Tor nicht, weil gerade alle ausflippen. Anti, du hast vorhin gesagt, wir wünschen uns ja alle, dass Mannheim Meister wird, weil es schon schön ist, wenn man dabei ist. Und ich versuche normalerweise relativ objektiv zu machen. Aber nach dem 1-0, ich habe den Tweet nochmal rausgesucht. Weil das unterstützt einfach, was du gesagt hast. Wenn ich einem dieses Tor von Herzen gönne, dann Marcel Gotsch, einer der freundlichsten, angenehmsten Menschen, die es in diesem Eishockey-Zirkus gibt.
Hast du geschrieben?
Ja, das war mein Tweet nach dem 1-0.
Ähnliches habe ich gesagt im Radio. Also wirklich, es hätte jetzt, wenn du jetzt nicht gesagt hast, du hast es geschrieben, hätte ich gesagt, ach genau, das war das, was ich gesagt habe, oder? Und also wirklich, das war also fast im Wortlaut dasselbe.
Ja. Öffentlich nachlesbar. Also ja, muss man einfach nochmal rausstellen an der Stelle, weil insgesamt die sogenannte vierte Reihe, Pavel sagt ja immer, sie haben keine vierte Reihe, aber die vierte Reihe in Spiel 5, das war wow.
Ja.
Flo, willst du die Münchner Fans nochmal grüßen?
Ich?
Oder ist das Thema durch?
Ja, ich... Komm, Flo, so lange dauert es nicht.
Flo, alle 63 mit Namen aufzählen. Wir haben morgen Abschlussfeier. Ich überlege noch, ob ich hinfahre.
Du weißt, Sven, ne? Stichwort Hetze und so, ne?
Ja, nee, wir sind ganz lieb und zahm.
Ich freue mich lieber noch ein bisschen, okay?
Ja, nee, das ist auch vollkommen okay. Aber, Flo, jetzt aber nochmal ernsthaft, also was die Adler-Fans abgezerrt haben über die gesamten Playoffs, fast jedes Spiel auswärts eine Choreo und daheim, das ist schon...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da eine Geschichte erzählen soll von dem Spiel 2 in München, das wird ja im Gästeblock gar nicht so bewusst, wenn das Spiel läuft, aber in der Drittelpause, als ich da rausgegangen bin, dachte ich, das war sowas von ohrenbetäubend laut, das ist echt brutal. Das hast du dann auch irgendwann gemerkt, wenn sich die Ohren mal wieder erholt haben. Also ich kann mich selten erinnern, dass ich mal aus einer Halle in der Drittelpause rausgegangen bin und gesagt habe, okay, das war atemberaubend laut. Klar, SAP Arena auch, keine Frage, aber jetzt bei dem Spiel, also völlig faszinierend, was da abgezogen wurde in dem Spiel. Völliger Wahnsinn irgendwie. Kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen. Ja. Also echt brutal.
Was man mal dazu sagen muss, weil die Frage erreicht, oder die Frage gibt's ab und zu von Fans, kriegen die das überhaupt mit, was da so passiert auf dem Eis und davor? Ich hatte Dennis Endras nämlich genau das gefragt nach Spiel 2 und seine Antwort war, vielleicht gibt's den Ton nur bei meinsportpodcast.de zu hören, nach Spiel 2. Er meinte, du sitzt schon in der Kabine und hörst es. Du kommst rein und kriegst direkt mit, was da draußen los ist. Und natürlich pusht dich das und gibt dir nochmal Kraft und Energie für das Spiel. Dann kommst du raus und ziehst die. Und das ist einfach geil. Also die Spieler, weil die Frage an uns rankam, die Spieler kriegen das sehr, sehr wohl mit, was da passiert. Und das ist schon nochmal eine Kraft gewesen, die du auch gemerkt hast. Also gerade Spiel 2 war ja Wahnsinn, was da auf der Südtribüne noch, wie weit das da reingereicht hat, was da los war.
Sehe ich absolut genauso. Also ich muss sagen, es ist, ich finde das was ganz Interessantes, so eine Eishockeysaison. Und zwar, du siehst diese ganzen Spiele, das sind 52 Spiele, bis du in die Playoffs gehst. Und dann siehst du manchmal das Team, hat so ein bisschen Höhen und Tiefen. Die Adler haben auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt diese Saison. Und die Tiefen waren jetzt nicht so tief, dass man jetzt groß über Ups and Downs sprechen kann. Aber es gab dann doch das eine oder andere Spiel, wo du gemerkt hast, die Mannschaft ist nicht so da, die ist nicht so bei der Sache, sagen wir es mal so, aus welchen Gründen auch immer. Und manchmal sind es die Fans auch nicht, weil es sind halt viele Spiele. Ja, manchmal ist die Stimmung so lala, ja, und manchmal ist es punktuell dann absolut überragend, die Stimmung. Und dann natürlich in den Playoffs ist es natürlich, da sind die Fans dann auch, da wissen sie, jetzt kommt es drauf an. Und dann ist die Stimmung natürlich auch riesig, also unfassbar. Und diese Lautstärke, es ist so manchmal, du denkst so, hoffentlich wird es jetzt nicht noch ein bisschen lauter, weil sonst gehen hier irgendwelche Sachen kaputt, einfach von der Akustik her, da fliegt das Dach weg oder irgendwie sowas, also echt brutal. Und diese ausländischen Leute, die kommen, also die Scouts und da waren ja auch irgendwelche Assistant GMs da von NHL-Clubs und so weiter, wenn die das sehen, Todd Luschko zum Beispiel, der Scout von den Adlern, der hat auf seiner Facebook-Seite gezeigt, this is a home game in Germany, und dann hat er da gefilmt, wie das ist, also wie die Stimmung ist. Also es ist schon was, wo wir sagen, wir haben uns vielleicht ein bisschen dran gewöhnt schon, aber wenn Leute aus dem Ausland kommen, aus Finnland waren einige da, die gesagt haben, es ist ja unfassbar, was ihr hier für eine Stimmung habt. Ja. Und das wird natürlich auf die Spitze getrieben, dann in den Playoffs noch oder jetzt halt auch da jetzt helft mir mal, was für ein Wochentag war es?
Freitag war es.
Ich bin da durcheinander, weil mit diesem jeden zweiten Tag ein Spiel, ich muss überlegen, was heute für ein Tag. Heute wäre Game 7 gewesen.
Ja, heute, also, deswegen haben wir ja gesagt, lass uns doch heute reden.
Genau, weil wir alle nichts anderes geplant hatten, als heute eigentlich zum Eishockey zu gehen, wenn es denn so gekommen wäre.
Ja, aber ich war ja im Februar in Toronto, da merkst du, dass die Drittelpause vorbei ist, daran, dass die Musik aufhört. Ansonsten tut sich da nichts.
Ja,
also für Spieler, die aus der NHL rüberkommen, wenn du mit Andrew Deschamps oder Ben Smith oder so sprichst, das ist eine neue Welt, die sich dafür dir auftut, weil die kennen das gar nicht.
Oh ja, guckt euch mal, weiß nicht, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ist ja bei uns auf der Facebook-Seite, ja. Carlo Colliacovo hat gestern Morgen oder je nachdem, wie die Zeitverschiebung ist, im kanadischen Radio genau das erzählt, was du gesagt hast, Andi. So, Publikum in Mannheim, überragend, was er gesehen hat, sein Kumpel Thomas Larkin hat den Game-Winner das Meisterschaftstor gemacht, das Tor zur Meisterschaft. Wenn man mal die Möglichkeit hat, in Mannheim Eishockey zu gucken, soll man auf jeden Fall mal hingehen. Also da siehst du auch die Begeisterung, was er erzählt. Das hat mich völlig fasziniert, als ich es vorhin gesehen habe. Also das kann sich jeder mal angucken. Und es ist jetzt ja auch kein Frischling in der Szene, würde ich mal sagen. Wenn der das erzählt, dann wird's wohl stimmen.
Ja, und oft ist es so, wenn dann Spieler sowas sagen wie, oh, die Stimmung ist in Mannheim brutal und so, dann sag ja gut, das sagen sie alle und überall. alle sagen sie es selber und so. Aber in Mannheim ist es tatsächlich so, also die Spieler, mit denen ich gesprochen habe, die ich kennengelernt habe, für die waren auch die damals im Friedrichspark gespielt haben in den 90er Jahren. Ja, also da war es natürlich nochmal in diesen alten Eisstadien, war es ja nochmal ein bisschen dichter und nochmal ein bisschen, nochmal intensiver die Stimmung. Aber die sagen, also sowas haben sie nie mehr erlebt und die waren weg davon. Also das war, die kommen aufs Eis und hören und sehen und denken, wow, also was ist hier los? Ja? Also das ist wirklich so, so schildern sie das. Und dann kommst du auch selbst irgendwie in den Modus und denkst, naja gut, die sagen ja alle dasselbe. Die sagen alle dasselbe, weil es tatsächlich stimmt. Mhm. Ja, also
das war aber auch am Freitag so. Du stehst auf dem Eis und guckst auf diese Nordwestkurve hoch und denkst so, boah, so sieht es also hier unten aus, weil du bist ja nochmal viel, viel tiefer drin, als es dir von außen erscheint. Mhm. Und das ist nochmal viel steiler und höher und du denkst so, die haben das jede Woche ein bis zweimal. Boah, oh Gott, also du musst damit auch erstmal klarkommen. Das ist ja zum Beispiel was mich an so einem Spieler wie Moritz Seider komplett fasziniert. Der ist gerade 18 geworden und spielt in dieser Atmosphäre, die ja auch, wie soll ich sagen, du musst ja auch erstmal mit umgehen, mit dem, was da auf dich von außen reinströmt, und spielt da im Finale sein bestes Hockey. Und du hast das Gefühl gehabt, dass im Finale, dazu ist zwischen Halbfinale und Finale nochmal besser geworden. Mhm. Und du konntest ihm die ganze Saison beim Wachsen zugucken und das in so einer Atmosphäre zu zeigen. Das ist eine ganz besondere Qualität nochmal, wo man sich auch klar machen muss, was das, also von außen klar machen muss, was das eigentlich heißt. Es ist ja nicht nur Ansporn, sondern wenn du in München spielst und der kommt die Nordkurve entgegen, da ist ja auch schon Druck drin in dem Kessel. Mhm. Und damit musst du einfach umgehen können. Und das mit 18, wow.
Ja, der ist sehr, sehr reif, also in der Spielanlage und eben auch im Kopf, dass er damit umgehen kann. Er bekommt auch die Hilfe von seinen Mannschaftskollegen, damit umzugehen. Und der hat ja immer betont, dass es in der Mannschaft einfach so top war für ihn, weil die ihn einfach aufgenommen haben und als nicht als den Kleinen gesehen haben, sondern als volles Mitglied der Mannschaft. Der Lehti Vuori, der hat in der finnischen Zeitung ein großes Interview gegeben, als er da im Herbst bei der Nationalmannschaft war, damals in der Novemberpause. Mhm. Und da hat er ein großes Interview gegeben und hat gesagt, naja, es ist toll für ihn, mit so einem jungen Spieler zu spielen, der dabei ist, sich zu entwickeln, ein Top-Talent ist und sich da einfach auch für ein Lehti Vuori selbst was. Ich kann mich da einbringen, kann ein Stück von seiner Entwicklung sein und kann auch sehen, es ist was Tolles zu sehen, wie da einer so heranwächst und der seinen Weg machen wird und ein Top-Eishockeyspieler sein wird, der damit später mal viel Geld verdienen kann, ja, mit dem, was er gelernt hat in der DL. Und das muss man schon sagen, das ist von den Spielern auch so irgendwo geschätzt worden, jemanden so ein Top-Talent bei sich zu haben, ja. Weil und das gibt ihm natürlich auch Stabilität, ja, dem Seider, das ist klar.
Anti, weil du auch gerade Jonas Lehti Vuori oder Tomi Huchtala angesprochen hast, auch gerade vorhin, und mit Stimmung auf dem Eis, sind ja auch beides Finn. Hast du da nochmal ein ganz spezielles Verhältnis zu denen dann logischerweise gehabt? Auch hast du ein bisschen auch den Vermittler am Anfang vielleicht sogar gegeben?
Sagen wir
es so ausdrücken darf.
Ja, also Vermittler so in dem Sinn nicht, aber ich habe relativ früh, ich habe einen Tommy, der war da, um Fitnesstests zu machen im Sommer schon. Und da habe ich mich mit ihm getroffen. Und zwar, wir haben gemeinsame Bekannte. Finnland ist ein kleines Land und wir haben gemeinsame Bekannte die haben mir dann seine Nummer gegeben und ich habe ihm dann mal angeschrieben und gesagt, du, wenn ich dir irgendwas helfen kann, mit wie es in Deutschland läuft, mit Kindergärten und so weiter, nur dass du das weißt, wie das hier funktioniert. Dann hat er mich tatsächlich auch dann angerufen und dann haben wir uns im Sommer getroffen und der Jonas hat mich dann auch angerufen. Der Tommy war ja ein bisschen vorher schon klar, dass er kommt und Jonas ein kleines bisschen später, der hat sich dann auch gemeldet bei mir. Da haben wir uns halt kennengelernt, als sie dann kam, haben wir uns da, ich habe so mit denen so die Kindergartenanmeldungen und so diese Sachen gemacht, weil es dann doch einfacher ist in deren Muttersprache, als wenn die dann diese Sachen auf Englisch machen müssen, also von Deutsch ins Englische, und die sprechen zwar beide sehr gut Englisch, aber einfach nur, dann, das ist einfach nur nochmal verständlicher alles, weil da doch dann das Amtsdeutsch manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn du das dann ins Englische übersetzt, in Amtsenglisch, dann wird es ein bisschen schwieriger für alle. Und ja, da habe ich denen geholfen. Ja, das ist irgendwie schon so, weil haben so ein bisschen eine eigene Mentalität, und die erkennt man dann bei den Jungs auch immer wieder. Und da gibt es dann halt so ein paar Gags, die man halt machen kann, die dann jeder versteht. Aber es ist, ja, es war schon was Besonderes, aber wir haben uns auch super verstanden und so weiter. Also, aber das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da, die Mannschaft gehabt, die sie aufgenommen hat, wie die Mannschaft jeden aufnimmt und so weiter. Also da haben sie meine Hilfe nicht gebraucht. Aber so ein bisschen außenrum konnte ich denen helfen, und wir haben auch viel miteinander gesprochen, auch mal Kaffee getrunken und so. Also das war, wir hatten schon eine gute Zeit, hat mir Spaß gemacht, weil das sind auch sehr, sehr nette Jungs, und wie sie gespielt haben, kann ich auch immer nur sagen, das sind Sportler, die machen Eishockey aus Leidenschaft und nicht, weil sie ein bisschen Eishockey spielen wollen, sondern die kämpfen, die arbeiten Eishockey. Und das ist halt was auch diese Mannschaft ausgezeichnet hat, weil der Pavel das natürlich auch, der Pavel Groß, der verlangt das auch von den Jungs. Und deswegen, das sind die Spielertypen, die du halt in Mannheim jetzt brauchst bei diesem Trainer, der eben sehr, sehr viel verlangt. Ja.
Das ist auch das, was wir in früheren Sendungen schon häufiger angesprochen haben. Da kommen Spieler nach Deutschland, auch ein Ben Smith, und die kommen hierher und gelten als neue Topstars der Liga, war über Ben Smith irgendwo zu lesen, über Lechtivori. Und die kommen aber hierher, um zu arbeiten. Also ja. Wenn ich mir anschaue, Smith-Huchtala war für mich das beste Penalty-Killing in der ersten Hälfte der Saison, was ich ligaweit gesehen habe, die zwei, wie die nach vorne gearbeitet haben. Und ich glaube schon, dass das ein Riesenfaktor ist. In Sachen Finnen kommt ja Verstärkung in der neuen Saison. Ja. Mit Jan-Mikael Järvinen. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen.
Ja, doch, genau so kann man es. Ich wollte dir keine Hilfe geben. Ich wollte wissen, wie du es so aus dem Gefühl raus aussprichst. Aber genauso, also das ist schon sehr nah daran. Also ich sage jetzt mal die korrekte, im Finnischen wird das ja gerollt. Deswegen also, das ist Jan-Mikael Järvinen. Oh Gott, ja, aber, das, ja. aber es ist, also wenn man sagt Jan-Mikael Järvinen, ist es schon top, also das ist schon sehr, sehr gut.
Okay, Entschuldigung, sprich.
Ich habe, der Tommy Huchtala wird ja auch Tommy Huchtala ausgesprochen. Wenn man sagt Tommy Huchtala, ist es auch absolut in Ordnung. Oder Jonas Lehtivuori ist genauso in Ordnung, der heißt Jonas Lehtivuori. Also es ist für den Deutschen schwer auszusprechen, deswegen, aber das muss man auch sagen, alle haben das sehr, sehr gut ausgesprochen und so gut, wie es eben geht für jemanden, der kein Finnisch kann. Das haben alle gut gemacht, auch im Fernsehen, da die Kommentatoren und so haben, ich finde, die haben das alle sehr, sehr gut gemacht, weil es doch sehr anspruchsvoll ist, so einen finnischen Namen
auszusprechen. Dafür haben sie irgendwo Andrew Deschamps als, ja, im Rathaus hat Udo Andrew Deschamps als Andrew Deschardin aufgerufen.
Ja, genau.
Das war dann, aber egal. Aber ist das auch so ein bisschen sinnbildlich für die neuen Adler, Phil? Ich gebe es mal dir, dass man jetzt, also wenn ich schaue, wer kommt und wo die herkommen, dann hat das mit dem, was früher die Adler ausgezeichnet hat, relativ wenig zu tun. Sprich, es sind keine Spieler mit 600 NHL-Spielen mehr, sondern es kommt jemand aus der finnischen Liga, es kommt jemand aus der schwedischen Liga. Da ist jetzt nichts bei nach dem Motto, hat Camp in den USA erstmal nicht geschafft. Sondern man geht andere Wege, man scoutet anders. Wir hatten es ja schon ab und an als Thema.
Ja, genau, du sagst es ja. Also,
das zieht sich fort, ne?
Das ist einfach nur ein konsequenter Weg, der weitergegangen wird. Das hatten wir jetzt im vergangenen Sommer genauso, dass auch on-ice, off-ice ganz viele andere Wege gegangen werden. Antje hat es ja auch vorhin angesprochen, mit den jungen Talenten auch, welche Möglichkeiten die jetzt auch bekommen, um sich zu entwickeln in Mannheim. Und klar, bei den Transfers ist es auch so, dass es jetzt die Richtung eben eingeschlagen wird, dass man ein bisschen, ja, Christian Rodder hat so schön geschrieben, die Scheuklappen abgenommen hat, ja, man den Horizont ein bisschen erweitert und ja, andere Typen einfach sucht fürs Eis, um halt auch dieses System und unter diesem Trainer Pavel Groß spielen zu können und es am besten umsetzen zu können. Und ja, von mir aus, also aus meiner Sicht, ist es alles sinnig, auf jeden Fall.
Anti, bei dieser ganzen Organisation, über die wir momentan reden, reden wir ganz viel über Pavel Groß, Mike Pellegrims und was sich da so tut. Ist Jan-Axel Alavara, wird er da unterschätzt in seiner Rolle und seiner Funktion?
Nee,
also außen? Ich meine außen, nicht nach innen.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Axel, dass der Alavara sagt, dass er eher im Hintergrund bleiben will. Er ist keiner, der jetzt ständig ins Interview gehen will, ständig irgendwie öffentlich wahrgenommen werden will. Er will eine gute Arbeit leisten. Und er ist nicht so, dass er nicht interviewt werden will und nichts sagen will. So ist es nicht. Aber
also er war auch schon bei uns insofern.
Ja, eben. Also, aber er ist einer, der macht seine Arbeit und weiß, dass die Arbeit, wenn sie gut gemacht ist, dass es allen dient und ihm selbst auch. Wenn man sich selbst in den Vordergrund stellt, dient man nicht der Sache, sondern da dient man sich selbst. Und ich glaube, dass das so ein bisschen in den Verein kommen musste, so diese Gedanken, dass also das geht dann nicht um die einzelnen Leute, die was, die sich irgendwie, die finden, sie haben einen tollen Job gemacht, sondern es geht darum, den Job gut zu machen und darüber dann toller Mensch zu werden oder als toller Mensch anerkannt zu werden, also toller Mensch im Sinne von der seinen Job gut macht. Und ich glaube, dass das auf alle Fälle sinnbildlich ist für Alavara, dass er eben seinen Job macht und irgendwie so nicht schwätze, schaffe. Also so das ist, glaube ich, so das, was er so ein bisschen da lebt. Und das Scouting-System, das haben sie sehr, sehr schnell, sehr, sehr effizient, sehr, sehr gut aufgebaut. Und zum Beispiel der Axel ist da mehrfach hingefahren, hat den Jan-Michael Järvinen angeguckt und war sich dann sicher, dass er nach Mannheim passt. Es war nicht so, dass ein Agent sagt, wir hätten jetzt einen, der will nach Europa, also in Finnland sagt man nach Europa kommen, wenn man da halt ein bisschen in den Süden geht.
Richtung Südsee.
Ja, genau so. Da, wo es warm ist, überall anders ist es ja warm. Also wenn du schon dann über die finnische Grenze wegkommst, dann wird es ja schon warm überall. Und jedenfalls, also wenn man da hinkommt, der Axel, der hat sich den dann mehrfach angeguckt. Der kannte ihn und hat sich ihn nochmal mehrfach angeguckt. Und nicht einfach so Agent sagt, naja, und dann heuer, gut, Statistik ist gut, jetzt gucken wir mal irgendwie nochmal, findet man irgendwo noch ein paar YouTube-Videos über ihn oder irgendwie sowas, sondern nee, er geht dahin, schaut sich das an und spricht noch mit Leuten, was für ein Typ der ist, und entsprechend hat er dann gewusst, der hat ja mit Jonas Lechti wo er zusammengespielt, im Nachwuchs, mit Tommy Huchtaler sogar ein bisschen. Und also der Järvinen, das ist ein, ich sag's mal so, denkt an meine Worte, wenn ich sage, der spielt Pässe wie Glenn Metropolit, ja? Hat Hände wie Glenn Metropolit. Natürlich kann man deren Spielweisen jetzt nicht ganz vergleichen, aber denkt mal an Pässe, die Glenn Metropolit gespielt hat. Und dann, wenn ihr den Jan-Michael Järvinen seht, dann wisst ihr, was ich meine. Er wird nicht umsonst seinen Spitznamen mit Sicherheit, ich werde es zumindest verbreiten, er trägt den Spitznamen auf Finnisch. Ich sage das Wort auf Finnisch und ihr werdet keine großen Probleme haben, das jetzt auf Deutsch zu übersetzen. Sein finnischer Spitzname ist Professori.
Okay.
Professor. Also
Professor, genau. Und einfach, weil er so ein wahnsinniges, so eine wahnsinnige Eishockey-Intelligenz hat und solche Pässe spielen kann. Also da werdet ihr wirklich nochmal sagen, puh, wow, ab und zu, wenn der einen Pass spielt, also der kann auch ein paar Tore schießen, so ist es nicht, aber er lebt davon, eben Tore vorzubereiten.
Also ich höre aus deinen Worten raus, da kommt eine Verstärkung.
Oder, da kommt eine Verstärkung,
definitiv. Also auf den kann man sich freuen, sagen wir es mal so.
Genau, auf den kann man sich freuen, definitiv. Es ist jetzt kein Scherz, mich hat jemand gefragt, der Lehtivuori, was ist das für ein Typ? Und ich kannte ihn, weil der hat bei Hopeko Hämeenlinna gespielt, ich kannte Lehtivuori. Ich kenne natürlich nicht jeden finnischen Spieler auf der Welt, das ist ja auch klar, aber ich kannte ihn halt Und dann, ich wusste, wie er spielt und habe gesagt, der hat das Potenzial, der beste Spieler der DEL zu sein. Was natürlich, sagen wir mal, weit aus dem Fenster gelehnt ist, wenn man das so sagt. Aber sagen wir es mal so, er wurde zumindest zum besten Verteidiger der DEL gewählt. Und also solche Leute, das sind die hochkarätigen Leute, die man, wenn man die holt, ja, dann holt man gute Spieler. Und der Järvinen ist genauso einer, der hat das Potenzial, also 40 Punkte, 50 Punkte zu machen in der DEL-Saison.
Kriegt er hier gleich einen Rucksack mit?
damit kann er, glaube ich, leben.
Von mir könnte jetzt schon wieder August sein. Ende August wird so CHL
losgehen. An Team, wenn man dir so zuhört, hat man nicht das Gefühl, dass du, Moment, wie viele Spiele waren es? 52 plus die Vorbereitung, plus die Playoffs, so ja. Knapp 75 Spiele in den Knochen hast, sondern du könntest noch weitermachen.
Ja, ich bin noch frisch, aber ich bin froh, dass ich dass die Saison vorbei ist, weil ich brauche das auch, dass ich mal dann an den Wochenenden einfach gar nichts machen, also nirgends hinfahren muss, nirgends sein muss, sondern einfach ein bisschen Abstand davon kriegen kann. Dann macht es auch wieder Spaß, sich mit Eishockey zu beschäftigen. Und das ist tatsächlich so, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Eishockey. Ich lese viel. Was ich wenig mache, ich schaue mir wenig YouTube-Videos an, weil YouTube-Videos, die verfälschen den Eishockeysport, finde ich, um ganz kurz ein anderes Fass aufzumachen, aber nur so nebenbei, weil man schaut sich so die Highlights an und denkt, Eishockey sind solche Highlights. Eishockey ist eigentlich Arbeit, Zweikampf an der Bande und dann mal einen schönen Check zu sehen in einem Spiel oder dann mal einen schönen Pass zu sehen, ein schönes Tor. Aber es sind nicht diese 5-Minuten-Highlights, wo man dann sieht, so, wow, guck mal, da unter die Latte, da Spinorama gemacht und da am Torhüter vorbeigekommen und nochmal irgendwie ein Spinorama gemacht. Das sind so die Sachen, das ist für mich nicht Eishockey. Für mich ist Eishockey wirklich Arbeit, ein schöner Spielzug, vielleicht ein schöner Pass, muss nicht mal zu einem Tor führen, aber solche Sachen. Und deswegen gucke ich mir wenig YouTube-Videos an, aber was ich mir angucke, sind dann manchmal dann so versetzt irgendwelche Spiele aus anderen Ligen, also die kompletten Spiele oder dann so die Zusammenschnitte, was ich auch mache, die DEL-Zusammenschnitte gucke ich mir dann auch über den Sommer ab und zu noch manche Sachen einfach an, um nochmal zu wissen, wie haben die das nochmal gemacht, die Gegner, was weiß ich, wie hat es München da die Sachen nochmal gespielt, da kann man das in den Highlights dann öfter mal sehen, einfach nur, ich bereite mich immer sehr, sehr akribisch und gut auf ein Spiel vor, um zu wissen, was der Gegner macht, ohne dass ich dann mein Wissen da die ganze Zeit versuche zu sagen, was ich alles weiß, sondern einfach für mich, ich möchte das alles verstehen und lesen können, was da passiert. Das ist für mich irgendwie so meine Passion.
Ja. Man hat ja auch Sendezeit zu füllen. Also es ist ja nicht damit getan, nur das Spiel wiederzugeben. Damit kriegst du es ja auch nicht rum. Ja, also was es gibt machst? Ja. Also, nee.
Sven, darf ich kurz einhaken, weil mich das interessiert. Wie bereitest du dich denn auf ein, sagen wir mal, ein normales DEL-Vorrundenspiel dann vor? Also wie viel Zeit investierst du und was guckst du dir da zum Beispiel an vom Gegner dann?
Also was auf alle Fälle auf eine DEL-Saison bereite ich mich so vor, dass ich mich mit den Neuzugängen der ganzen anderen Mannschaften beschäftige. Wo kommen sie her? Was für Spielertypen sind das und so weiter? Kannst du dir natürlich nicht alles merken. Ich möchte mir aber auch keine Datenbank anschaffen. Aber ich will das alles gelesen haben. Und wenn ich es dann wieder sehe, dann kann ich mir, dann, das ist so dieser Effekt.
Aha-Effekt.
Du weißt, stimmt, genau, das war so. Und ach ja, das ist der und der. So, was ich dann aber so beginnt die allgemeine Vorbereitung auf die Saison. Und dann, was ich dann mache, ist, ich schaue mir Spielszenen an. Und zwar geht ja jetzt wunderbar über Magenta. Da kannst du dir ja die kompletten Spiele angucken auch. Also da kannst du dir ja die kompletten Spiele. Und da gucke ich mir zum Beispiel, wann hatten die Powerplay, dann gucke ich mir, wie die das Powerplay spielen, dann gucke ich, wie die Unterzahl spielen, dann gucke ich, wie die Reihenzusammenstellungen sind, ich gucke, wie die Reihen dann nochmal verändert wurden die Reihen verändert und so weiter. Und dann kann es auch sein, dass ich mal gucke, okay, da ist eine Reihe verändert worden. Dann gucke ich, wie oft sie schon mal so zusammen gespielt haben oder hat er was ganz Neues probiert. Und wenn ja, versuche ich zu lesen irgendwo. Vielleicht finde ich irgendwo im Internet einen Artikel, warum der die Reihen so umgestellt hat, was er damit bezwecken will, der gegnerische Trainer. Das sind aber so Sachen, weil ich es einfach verstehen will, ich will es nachvollziehen können. Ich will jetzt nicht die Adlerfans, sind ja zu 95% Adlerfans, die mir zuhören, ich will denen jetzt nicht sagen, warum der so und so spielen lässt. Ich will es nur für mich selber verstehen, damit ich einfach das besser alles weiß, was da unten passiert, dass ich das besser verstehen kann, was da unten passiert. Ja. Also, okay. Ich bereite mich natürlich nicht so vor, jetzt wie die Coaches das machen, dass sie dann die bis ins kleinste Detail analysieren. Aber ich möchte einfach für mich selber verstehen, wissen, was da unten passiert. Dann kann ich auch du lernst dann auch über die gegnerischen Spieler viel und siehst, was die gut machen so, also mir macht das einfach Spaß, so dann meinen Job so zu machen. Also es ist nicht so, ich setze mir Kopfhörer auf und gucke, um was geht's da unten überhaupt. ich will da gut vorbereitet sein für mich selbst, einfach weil mir es Spaß macht, aber auch weil ich denke, die Leute, die sollen, wenn sie schon nichts zahlen, gute Qualität dafür.
Aber jetzt mal ernsthaft, sowas tust du dir auch, wie soll ich sagen, nicht an, wenn du kein Interesse dran, also weil man muss sich, ich habe jetzt diese Saison etwa 40 Eishockeyspiele gesehen, so ungefähr, und bei mir ist es ein Hobby, und aber bei dir ist ja sozusagen ein Job und du hast da zu sein, wenn es live geht, und das tust du dir nicht an mit diesen über 70 Spielen die Saison und mit dem Zeitaufwand, der da dran hängt, wenn du da nicht irgendwie Bock drauf hast und Lust drauf hast, das zu machen und Interesse dran hast. Genau. Weil allein die Zeit auf der Autobahn oder in Zügen oder wo immer du, wie immer du hinkommst, was du da an Zeit mit verbringst, ist ja total, also das kriegst du ja nie wieder aufgewogen an Lebensqualität.
Genau, also das ist definitiv so. Man kann natürlich die Reisezeiten auch nutzen, sich da ein bisschen vorzubereiten, das auf alle Fälle. Aber da gebe ich dir recht, du musst da schon großes Interesse haben. Und das muss Spaß machen, aber Job ist Job. Also es ist trotzdem so, dass es nicht, weißt du, ich nehme immer exemplarisch so ein Ende November in Straubing an einem Dienstagabend. Es gibt nichts Schlimmeres, ja. Also einfach nur dieses als Metapher, dieses Dienstagabend Ende November in Straubing. Es macht nicht alles immer Spaß, aber im Grund genommen macht es Spaß. Ja. Also manchmal sind die Arbeitsbedingungen auch nicht gut. Manchmal hast du irgendwie Probleme mit der Leitung. Manchmal hast du, weißt du, irgendwie so Sachen, die dir das Leben schwer machen. Ich habe keinen da, der jetzt mir die Technik da irgendwie fährt oder aufbaut oder sowas. Muss ich auch nicht, das mache ich alles gerne selbst. Aber du musst dich mit vielen Sachen beschäftigen, bis du dann überhaupt dich dann darauf konzentrieren kannst, was du da machst, also dieses Spiel zu kommentieren. Und manchmal beginnen die Spiele irgendwie so ganz anders, als du gedacht hast. Und du musst erstmal überhaupt selbst gedanklich in das Spiel reinkommen. Dann bist du manchmal auch nicht so, bist du manchmal nicht so gut. Dann hast du irgendein Pfeifen im Ohr plötzlich die ganze Zeit und musst weiter reden. Hast jetzt niemanden, der dir das Problem lösen kann und so weiter. Also solche Sachen kommen natürlich auch immer vor. Also es ist nicht immer so, einfach da zu sitzen, schön im Presseraum Nudeln mit Gulasch gegessen zu haben und zwei Apfelschorle und dann.
Also deswegen fahre ich eigentlich immer hin.
Ja, das dachte ich mir.
Sondern oft ist es auch irgendwie so einfach, boah, du musst wirklich Sachen lösen, damit die einfach irgendwie, damit das funktioniert. Und dann hast du wirklich so ein Rauschen die ganze Zeit auf dem Ohr, du hast einen Hall auf dem Ohr, das ganze Spiel, ja. Du musst dich trotzdem dann konzentrieren auf das Spiel und trotzdem reden können. Also das kann jeder mal probieren, irgendwas versetzt, sich selbst versetzt zu hören und dabei dann irgendwie weitersprechen zu können. Also das ist schon, und solche Sachen kommt nicht immer vor, aber passiert mal. Ja, und das sind dann halt die Sachen, wo du dich dann ärgerst, auch im Nachhinein, wo du denkst, so was hätte nicht sein müssen. Ja.
Ja, Nürnberg Spiel 4, nee 5 habe ich rübergeschaut und dachte, nee Quatsch. Spiel 4 und dachte, was ist denn da los? Und dann konntest du nicht kommentieren. Ich denke dann so, hey, da fährst du noch in Nürnberg und dann geht die Technik nicht.
Ja. Und das war, genau, das war, also, und da war ich, ich war da so, manchmal bist du dann so geladen deswegen, weil du tust alles, du hast 2 Stunden Zeit, dich das irgendwie zum Laufen zu bringen, es läuft nicht, weil da ein Gerät, eine Komponente kaputt ist und du kannst da nichts machen. Dir kann keiner von außen mehr helfen und du versuchst es noch, geht es vielleicht doch irgendwie und dann geht es nicht, dann beginnt das Spiel und dann ist es so, dann habe ich keine Lust mehr, nicht mal das Spiel anzuschauen, weil ich dann irgendwie denke, so, jetzt fährst du extra hier hin und wegen diesem kleinen Ding geht es jetzt nicht. Also da muss ich sagen, da brauche ich erstmal so eine halbe Stunde, um mich dann da irgendwie dann so wieder darauf einzulassen, einfach nur zuzugucken. Ja, und das Ding ist auch das, weißt du, ich habe da mit einem Techniker bei uns gesprochen, der hat gesagt, du ich kann das so einrichten, dass du auf so ein Telefonhybrid, das ist so ein, was das Telefon ein bisschen digitalisieren kann, und dann kannst du es übers Handy machen. Dann haben wir das probiert, aber die Aufnahme oder die, oder nicht die Aufnahmequalität, sondern die Sprachqualität war nicht gut. Und dann, das kannst du den Leuten auch nicht antun, weil die Leute hören dazu und sagen, das ist es, was Radio Regenbogen zustande bekommt. Mehr kriegen die nicht hin an Tonqualität, ja. Da versteht ja niemand, was das Problem dann dahinter ist. Und das willst du ja auch den Leuten nicht die ganze Zeit kommunizieren, was das Problem ist, warum man das jetzt so schlecht hört. Da habe ich gesagt, okay, also bevor ich dann mit dem Handy rummache, mich selber nicht hören kann und so weiter und so fort, dann lass was dann ganz. Ja? Weil die Qualität dann doch relativ schlecht ist.
Leute, ich gucke auf die Uhr, aber ein Thema werden wir noch bereden müssen. Und zwar kamen ganz viele Fragen an uns bezüglich Kader kommende Saison. Jetzt sind ja einige Namen schon bekannt. Wir können sie nochmal aufzählen. Chet Kolarik wird nach Salzburg wechseln. Zumindest wenn man dem Mannheimer Morgen in Eishockey News glauben darf. Wobei es vom gleichen Autor ist. Hallo Christian.
Wobei, also es stimmt tatsächlich. Also ich weiß es auch aus sicherer Quelle, dass es, dass er nach Salzburg geht, ja.
Luke Adam wird wechseln. Da, Anti, weißt du schon den Verein? Wir wissen ihn noch nicht offiziell. Also da gibt es zwei Kandidaten. Einmal Berlin, einmal Düsseldorf sind so
die Namen. Also nicht in den Osten, also nicht Richtung Osten, sondern Richtung Westen.
Okay Richtung Altbier.
Düsseldorf, ja.
Ja, Chad Picard wird gehen.
Ja.
Nach Wolfsburg, ist das, was man hört.
Ja.
Jetzt helft mir mal, wen haben wir, ich vergesse bestimmt ganz. Festerling nach Wolfsburg natürlich. Ja. Bei Brent Radicke ist es wohl so, dass er nach Iserlohn zurückkehren wird. Auch laut Christian Rotter, also laut Mannheimer Morgen. Und wenn Christian was schreibt, dann hat es Hand und Fuß, um das jetzt hier. Bei allem Spaß, den wir hier bei der Sendung haben, wenn der Kollege was schreibt, dann stimmt das. Also da kann man sich drauf verlassen. Offen ist Markus King. Das ist vollkommen offen. Brandon Mickelson wird den Verein auch verlassen. Ja. Da gibt's ja schon auch den Nachfolger mit Chad Billings.
Ja.
Björn Krupp wird kommen aus Wolfsburg. Da ist die Frage, für uns war die Frage, was passiert mit Cody Lampel? Wobei der Spieler im Finale mit der besten Schussquote, Cody Lampel.
100%, 2 Schüsse, 2 Tore.
Ich glaube, er hat 3 Schüsse. Ich hab so einen Zugriff auf so inoffizielle Statistiken. Ich guck mal kurz rein, kleinen Moment. Schussstatistiken, was sind sie denn? Schussstatistiken, Torschüsse, Prozente. Cody Lampel? Wo haben wir? Nee, Quatsch. Nee, das ist jetzt hier Schusszone. Moment, ich find's gerade. Oh, das ist toll, wenn du was suchst, so live hier und gerade nicht findest. Das ist super. Basisstatistik. Na, gehen wir doch mal dahin. Shotprozent. Cody Lampel, 2 Tore, 4 Schüsse, 50%.
Okay.
Siehste?
Okay, machst doch 4 Schüsse, okay.
Ist aber in gesamten Playoffs damit erstaunlicherweise nur auf dem geteilten 3. Platz, auf Platz 1. Vladislav Filin aus Straubing, 1 Schuss, 1 Tor. Und Brandon Siegel, 3 Schüsse, 2 Tore. Okay. Und dann kommt Cody Lampel hinten dran mit 2 Schüsse, 2 Tore, 4 Schüsse.
Aber die Geschichte der Finals geschrieben damit.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch ein Signal für dieses Team. Also auch wenn du gesehen hast, weil an uns ja auch immer Fragen kommen, was ist mit Markus King und so. Wenn du gesehen hast, wie King sich gefreut hat und wie ehrlich diese Freude war, dann diese Storys von wegen, der muffelt da draußen rum und sowas, das ist totaler Blödsinn. Also,
ich glaube, das geht auch gar nicht. Ich glaube nur, wenn einer, das, du kriegst ja so ein Gefühl für eine Mannschaft, alles, was wir jetzt schon besprochen haben, keine Ahnung, Lefty, Wori, Huchtala, das sind halt, merkst halt den Charakter auf dem Eis und ich glaube, alles, was da gesagt wurde am Freitag nach dem Spiel, also ich habe mir viele Interviews auch am Samstag nochmal angeguckt, da hast du nie das Gefühl gehabt, okay, hier erzählt jetzt irgendeiner ein Märchen oder hier lügt jetzt einer, um die Stimmung nicht runterzureißen oder morgen nicht in der Zeitung zu stehen als der miese Peter. Ich glaube, das ist alles, war hundertprozentig alles ernst gemeint. Natürlich freut sich kein Sportler, wenn er in den Playoffs zugucken darf, das ist logisch, aber ich habe hundertprozentig alles so abgenommen, was da gesagt wurde.
Die Qualität dieses Teams war immer, wenn Spieler reinkamen, dass sie dem Team weitergeholfen haben, dass sie ihn extra geben konnten und dass sie dann gezeigt haben, warum. Und das Lampel sprach selbst davon in München nach Spiel 4, nach seinem Tor davon, Ja, er war eben durch die Verletzung draußen und war zu dem Zeitpunkt eigentlich gut drauf, aber das Team war dann in der Zone und das Team hat funktioniert und er hat das, für ihn war das blöd, aber es geht um, wie hat er es genannt, Contributing ist sozusagen das Wort, was er genannt hat. Mhm. Und das drückt das Team einfach aus und das ist auch das, was das Team das ganze Jahr ja gelebt hat und auch vorgelebt bekommen hat vom Trainerteam. Mhm. Weil Pavel ja immer gesagt hat, wir brauchen jeden.
Mhm. Definitiv, ja. Es war ja sogar so, als so viele Verletzte waren, dass die Jungen dann gespielt haben, Brune und Soramies damals, dass die auch sehr gut gespielt haben, ja. Und auch Pavel hat sie ja da auch richtig eingesetzt. Also die haben ja dann 8 Minuten im Schnitt Eiszeit gehabt bei 10, 11 Spielen, ja. Also oft siehst du dann, okay, ein junger Spieler hat 12 Spiele, dann guckst du auf seine durchschnittliche Eiszeit, die ist bei 3 Sekunden, weil er in irgendeinem Spiel 2 Wechsel hatte. Ja? Und das ist hier nicht der Fall, sondern die haben dann wirklich auch viel gespielt. Im einen Spiel mehr, im anderen Spiel weniger, aber im Schnitt waren es 8 Minuten. Ja? Und das ist dann schon enorm. Und da kommen wir wieder dahin zurück, dass alle irgendwie da waren, wenn sie gebraucht wurden. B, dass die jungen Spieler tatsächlich immer ihre Möglichkeiten auch hatten, wenn sie gebraucht wurden, dann auch ihre Möglichkeiten hatten, sich zu zeigen.
Ja, ja, und ich glaube, dass das, also was man immer wieder sagen muss, was das Trainerteam perfekt gemacht hat, ist das Time-on-Ice-Management. Wenn du dir anschaust, die Ungleichgewichte bei anderen Teams und bei den Adlern, wenn ich jetzt mal wieder dann doch die ersten 3 reinnehmen, dann war das fast gleichmäßig verteilt bei 5-5. Da gab es kaum mal so, also mehr Unterschiede drin. Und auch die jungen Spieler sind immer gekommen und haben immer gespielt, wenn sie im Kader waren. Also es war nie, du kannst, also deswegen auch der Wechsel von Leon Bergmann, wenn wir wieder bei den Wechseln sind, nach Mannheim, der wird nicht nach Mannheim gehen, in der 4. Reihe zu spielen, sondern wenn er nach Mannheim kommen sollte, was ja davon abhängt, wird das in den USA versuchen oder nicht jetzt schon, der wird Verantwortung kriegen. Der wird dann nicht nur 4. Reihe spielen und dann 3 Minuten pro Spiel.
Ja gut, beim Bergmann ist es so, muss man fairerweise auch sagen, egal wo er hingehen würde, wenn er jetzt nach Berlin gehen würde oder München gehen würde, würde der in der 1. oder 2. Reihe spielen. Das ist ein absolut überragender Spieler. Der ist 20 Jahre alt und ist weiter als die meisten europäischen 20-Jährigen. Ja? Also der ist ein bisschen unterm Radar bei den Scouts gewesen die ganze Zeit. Und lag an bestimmten Faktoren, aber die hat er absolut im Griff bekommen und seine erste Profisaison, also unfassbar gespielt. Der ist und der entwickelt sich jetzt gerade eigentlich auch von Tag zu Tag, so wie Seider sich von Tag zu Tag eigentlich entwickelt hat, hat sich Bergmann auch nochmal jetzt entwickelt, auch in der Nationalmannschaft. Also ich habe da mit Leuten, die in der Nationalmannschaft waren, gesprochen, die sagen, es ist unglaublich, wie der spielt. Das, in der ersten Phase, bevor die Cahoons und Dreiseitels und die Tiffels gekommen sind, war der Bergmann dort der beste Spieler. Ja. Und da ist ein Scout, den ich kenne, der hat mit mir gesprochen, der hat gesagt, also der war der beste Spieler. Also das ist keine Frage. Also es gab aus mehreren Ecken, hat man es gehört. Also Bergmann, muss man fairerweise sagen, wird kein Mannheimer Phänomen werden, dass der dann in den ersten 2 Reihen spielt oder in der Top-Reihe spielt, sondern das würde er überall anders auch, weil er wirklich so ein brutal starker Spieler ist.
Ja. Aber eigentlich soll sie nicht zu stark reden, weil wir wollen ihn nächstes Jahr schon in Mannheim sehen.
Ja, ich hoffe auch, dass er kommt. Das wäre wirklich, aber das ist halt, wenn du eine Top-Mannschaft sein willst, musst du Top-Spieler holen, ist ja klar. Ist ja keine, ja. Habt ihr ein Phrasenschwein, dann würde ich das schnell was reinwerfen. Aber auf der anderen Seite läuft es ja natürlich auch Gefahr, dass genau diese Spieler dann halt so begehrt sind, dass sie halt dann doch vielleicht dann doch nicht für dich spielen, weil sie dann doch ihr Glück in Nordamerika versuchen. Also von daher ist es, ja. ist es natürlich auch wichtig, dass man eben diese Spieler hat. Aber man braucht, glaube ich, immer so ein bisschen Plan B auch in der Tasche. Aber das werden die Adler managen können. Also da bin ich absolut überzeugt davon.
Also es gibt ja auch, wir haben Markus Eisenschmied ist ja auch ein Thema, wo die Frage ist, da kann ich sagen, befreundeter Journalist saß bei Spiel 2, war es in Köln, neben mir. Mhm. Grüße an den Düsseldorfer Podcast, hallo Bernd, ja. Und meinte dann zu mir eben, der Eisenschmied ist auch zu gut für die DEL. Mhm.
Ja,
ja.
Würde ich so unterschreiben.
Es könnte, also da hast du das Thema auch, wobei er halt ein paar Jahre älter ist, und aber schon nochmal.
Gut, der ist das 23. Thema ist, ja, der ist 23. Ja. Flach da war, ich weiß nicht, 25, als er an die NHL geklopft hat, der Wolf auch. Also der Wolf war, glaube ich, 26. Also es ist in dem Alter ist der Zug definitiv nicht abgefahren. Da
ist Eisen Schmidt ist 24, geben wir ihm das Jahr gerade nochmal geguckt. Aber macht nichts, aber genau, ändert nichts am Thema.
Ja, gut, der ist 95 geboren, genau, der ist 24 dieses Jahr geboren, genau so ist es. Der hat angefangen, als er angefangen hat, war er 23 die Saison, genau. Und jetzt ist er 24 geboren.
Bei den Toronto Maple Leafs unterschrieben. Wird mir sehr entgegenkommen, aber da bleibt es abzuwarten.
Datan ist übrigens erstmal nichts mit Toronto Maple Leafs. Also da ist, das hat irgendjemand irgendwann mal gesagt, aber das weiß ich, dass es definitiv nicht stimmt.
Das tut mir als Leafs-Fan jetzt
ein bisschen weh.
Ich habe mich gerade schon im Eisenschmied-Trikot mit Ahornblatt gesehen. muss ich doch weiter mit Schmarrner also fragen.
Stand jetzt,
okay, wir haben noch Zeit. Also ihr hört es hier. was natürlich auch noch ein Thema ist, aktueller Stand wäre, dass die Adler noch einen zweiten Torhüter bräuchten, weil nach den Informationen, die ich habe, Mirko Pankowski eher noch ein Jahr DL2 spielen will, um da Spielpraxis zu kriegen, nicht als Nummer 2 zu spielen. Weiß da jemand? Ich frage jetzt einfach, Anti, weißt du was, wo du drüber reden kannst, oder weißt du nichts oder kannst nicht drüber reden?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nichts darüber. Ich glaube, dass Pankowski noch ein Jahr spielt in der DL2. Letzte Saison hat er sehr, sehr stark gespielt. Ich glaube, dass er noch mal ein bisschen sein Spiel noch verfeinern sollte. Man muss ja immer dazu lernen. Und ich glaube, dass die Torhütertrainer mit ihm noch ein bisschen arbeiten, um sein Spiel ein bisschen zu verfeinern und dann in der DL2 nochmal richtig eine starke Saison, die er jetzt schon gehabt hat, spielt. Und dann wird er mit Sicherheit eine Chance bekommen. Für die nächste Saison bin ich überzeugt, dass die Adler eine Lösung haben. Aber ich weiß es nicht, was für eine. Also ich habe weder was gehört, noch irgendwie, ich habe jetzt mal irgendwelche Namen, aber manchmal liest man irgendwie ganz wild irgendwelche Namen, wo es gar keinen Hintergrund zugibt. Ja, und da denke ich, deswegen, ich hab keine Ahnung, ich habe mit niemandem gesprochen und die Namen, die ich gelesen habe, da sind zwei, drei dabei, wo ich mir es beim besten Willen nicht vorstellen kann, ja.
Also es gibt einen Namen, also mir hat heute jemand einen Namen genannt, aber wir wollen jetzt hier nicht, also spekulieren tun wir eher selten, was Personalfragen angeht.
Wäre es eine Nummer 2 oder wäre es eine Nummer 1?
Es wäre eine Nummer 2, also für einen Contender eine Nummer 2.
Ja, dann weiß ich auch, wenn du meinst, ja wahrscheinlich, also der Jenike ist das wahrscheinlich.
Ja, also Andreas Jenike ist der Name, der genannt wurde.
Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, mag sein, ich kann...
Aber muss man einfach mal abwarten. Aber das wäre eine starke Backup-Lösung auf jeden Fall.
Definitiv. Ich kann mir das so nicht vorstellen, aber definitiv leben könnten wir damit. Aber
wobei der auch schon bei 25 anderen Vereinen im Gespräch war. Die heißeste Nummer, die ich je hörte, war: Jenike geht als Nummer 1 nach München und aus den Birken nach Iserlohn.
Ja. Und das genau haben wir auch jemand. Genau, ja. Sind die Spekulationen immer.
Wo auf dem Niveau, also ja, wollen wir nicht drauf einsteigen, aber ja. Aber das ist natürlich noch ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird, diese Frage. Aber ansonsten kann man jetzt schon sagen, die Adler werden wieder einen saustarken Kader nächstes Jahr haben. Also viel schwächer ist er nicht.
Wäre ja schlimm, wenn er schwächer werden würde. Dann würden sie ja was falsch machen. Also da muss man ja ganz klar sagen, dann hast du irgendwas nicht gut gemacht, wenn du plötzlich einen schwächeren Kader hast als zuvor. Also ja.
Anders ist es vielleicht auch notwendig, dass nach einer Meisterschaft du nicht, also wenn ich so nach Augsburg gucke oder so, die mit 20 Spielern verlängert oder 19 Spielern verlängert haben, stand jetzt, dass es wichtig ist, mit den Anforderungen, die Pavel Groß an Team hat, und die sind sehr, sehr hoch, was Training angeht, was Aufmerksamkeit angeht, was die Vorgaben angeht, dass du da auch immer so jährlich ein bisschen frisches Blut reinbringst, um das Ganze am Laufen zu halten und das Ganze immer wieder ein bisschen frisch zu machen.
Die Theorie. Wenn ich kurz einhaken darf, die Theorie hatten Phil und ich, als ihr beide nicht da wart im Vorgespräch, so, warum tauscht man jetzt, keine Ahnung, 5 Spieler, sagen wir mal 5, 6 Spieler aus, der Kader ist doch Meisterkader. So, dann ist mir aber eingefallen, was ich vorhin angesprochen habe, bei Telekom habe ich mir am Samstag die Interviews nochmal angeguckt, unter anderem mit Daniel Hopp. Und der Interviewer, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ist ja auch egal, so von wegen können die Adler jetzt eine... Bitte?
Andermann wahrscheinlich.
Ja, kann sein. Weiß ich jetzt nicht, kann sein. Ist ja auch unerheblich. Können die Adler jetzt eine Ära? Dann hat er gleich so eingehakt, jetzt machen sie mal langsam, nach den letzten Meisterschaften haben wir im Jahr danach immer nicht so gut gespielt, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Könnte natürlich auch ein Plan dahinter sein, das so zu machen. Kann schon sein. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, irgendwie, dass diese Zufriedenheit halt irgendwie nicht ein, dass die nicht in den Kader reinkommt. Kann schon sein, dass das halt so ein guter Plan ist.
Also, es ist, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich glaube, das ist immer wirklich auch abhängig davon, was für einen Trainer hast du, was für ein Umfeld hast du, behältst du die richtigen oder die falschen Spieler und so weiter. Deswegen ist es einfach schwierig, da eine gültige Antwort zu geben. Was wichtig ist, dass der Kader auf gar keinen Fall zu alt wird, sprich, dass du Leute hast, die anfangen, in deinem Club ihre Karriere zu beenden, weil dann kannst du nicht mehr top sein, weil die sind ja schon, wenn du zu viele davon hast, die sind ja dann schon auf dem absteigenden Ast. Ja, das heißt also, dann geht die Mannschaft natürlich auch runter. Das heißt, du musst dein Kader immer wieder verjüngen, aber auch nicht auf Teufel komm raus. Also du musst da eine gute Mischung finden kannst nicht sagen, ein alter Spieler, sondern du musst auch das Potenzial sehen. Zum Beispiel Marcel Gotsch wird nächste Saison auch noch super spielen. Bin ich fest von überzeugt. Ja, hoffentlich bleibt er gesund, aber sofern er gesund bleibt, wird er den Adlern unglaublich helfen. Also da wäre es jetzt dumm zu sagen, okay, den versuchen wir jetzt wegzubekommen oder so. Also den versuchen wir zu ersetzen, weil den kannst du momentan nicht ersetzen. Also man muss immer schauen, wen kann man ersetzen, wen kann man nicht ersetzen und so. Ich glaube, das ist dann halt auch, es ist nicht dieses, man sollte es nicht auf dem Stammtischniveau tun, dass man sagt, der ist doch besser als der und warum hat man den gehalten und den hätte man doch und so weiter. Das kann man immer diskutieren. Du kannst immer, wenn du Entscheidungen triffst, ist im normalen Leben auch so, wenn eine Entscheidung getroffen wird, kannst du immer diskutieren, weil es gab immer einen Entscheidungsfindungsprozess. Und wenn der Entscheidungsfindungsprozess hat immer damit zu tun mit einem Pro und Contra. Und wenn du dich dann für Pro entscheidest, kann jemand kommen, aber Contra wäre so und so, warum hast du nicht, weil es wäre doch besser. Im Nachhinein kann man es auch immer sagen, ist man immer schlauer und da kann man dann auch immer da kann jeder kommen und sagen, ich hätte gleich so gemacht und so und niemand muss sich dafür verantworten. Und die sich dafür verantworten müssen, die müssen Entscheidungen treffen und die treffen hoffentlich die richtigen.
Und was man auch mal sagen muss, die Verantwortlichen haben sich in Personalfragen erstmal jeden Vertrauensvorschuss verdient. Weil wenn du dir anschaust, wer alles kam zur neuen Saison und wer davon alles so geklickt hat, ist das eine unglaubliche Trefferquote. Und die spricht ganz klar dafür, was für eine Qualität da auch bei der Personenauswahl beim Scouting geherrscht hat und mit welcher Akribie und Genauigkeit, die Leute ausgewählt haben, die sie nach Mannheim geholt haben.
Ja.
Und ja, also das ist ja atemberaubend gewesen, was für eine starke Mannschaft aus dem Boden gestampft wurde innerhalb einer Transferperiode im Endeffekt. Also natürlich mit einer Menge Geld, aber trotzdem, Geld war ja in Mannheim nie das Thema, muss man auch mal sagen.
Ja. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, andere Clubs haben auch einiges an Geld zur Verfügung. Was mir gefällt, dass jetzt nicht mehr überall gesagt wird, Mannheim, der Liga-Krösus, weil es gibt schon drei, vier andere, die da durchaus mithalten können, also mit den Preisen, die Mannheim bietet. Also wenn man jetzt Leo Pföderl nimmt, der nach Berlin geht, er ist mit Sicherheit nicht nach Berlin gegangen, weil Berlin weniger Geld geboten hat als Mannheim. Ja. Also, sondern Berlin hat mit Sicherheit da mithalten können. Also die können da auch durchaus Sachen ausrufen, die Spieler dann doch locken können finanziell. Ja. Also von daher denke ich, dass man da auch natürlich Geld in die Hand nehmen muss, aber man weiß auch, man muss auch dann sagen, okay, wenn der Konkurrent so viel mehr bezahlt, ist er uns das wert oder nicht? Ja, also solche Entscheidungen muss man auch treffen. Also nur weil man Mannheim heißt, wird man nicht die meisten Spieler kriegen. Ja.
Ja, nee, und du musst halt einfach gut sein. Und als Axel damals bei uns war, ich glaube in der Woche hat er irgendwas erzählt, dass er 3 Spiele gucken wird in den nächsten Tagen. Und das ist ja auch was du einfach brauchst. Diese Form der Genauigkeit und der Arbeit. Und ja, Pavel lebt es ja vor. Weiß nicht, ob er heute schon wieder Spiele anguckt und Videos analysiert oder
das
ob
würde er, mir leid was ich... tun, wenn er das tut. Das würde mir leid tun, weil irgendwo musst du auch Erfolg genießen können und auch mal irgendwann mal abschalten, weil kein Mensch schafft es, über Jahre hinweg nur die ganze Zeit auf High Performance zu sein oder auf High Performance Modus zu sein. Du musst auch dir ganz bewusst Ruhepausen schaffen. Du brauchst auch ganz bewusst Momente, wo du abschaltest und mit was anderem beschäftigst. Sonst wirst du auch plötzlich irgendwie, sonst kriegst du auch Scheuklappen. Sonst, wenn du dich nur mit einer Sache, dann wirst du ein absoluter Nerd und dir geht Gefühl verloren. Dir wird, also du, und deswegen glaube ich auch, dass der Pavel mit Sicherheit die Lage jetzt momentan genießen wird, Urlaub machen wird und erstmal kurz Abstand vom Eishockey nehmen wird und dann alles andere wäre ungesund, meiner Ansicht nach. Also,
ich glaube auch nicht. Also, es ist echt zu wünschen und soll das auch genießen und ist ihm ja auch zu gönnen, was da erreicht wurde.
Definitiv, sehe ich auch so.
Jungs, habt ihr Fragen? Weil eine hätte ich natürlich an Anti noch.
Okay. Dann hau sie raus.
Nein, nicht die Frage, wie du den Sommer verbringst, sondern ich frage einfach deshalb: In Köln haben die Kollegen von Heimspiel ihr Live-Radio zur kommenden Saison eingestellt. Dich wird es weitergeben im Adler-Radio, also bei Radio Regenbogen in der App und in der Adler-App
live nächstes also Jahr. Mein Kenntnisstand ist so, also ich habe nichts Gegenteiliges gehört, aber es ist, es ist geplant. Das Ding ist das Gute ist, wir haben ja eine Partnerschaft mit den Adler Mannheim und da ist auch in dieser Partnerschaft meine Personalie drin verwoben, sagen wir es mal so. Und das ist jetzt geplant auf alle Fälle. Und ich muss sagen, wir haben zwar auch dadurch, dass man es auf Magenta immer gucken kann, die Spiele, haben wir natürlich einen Schwund schon an Hörern, aber der weiteste Hörerkreis, also die Leute, die immer wieder reinschalten, ist dann doch groß, weil wenn sie unterwegs sind irgendwo, dann hören sie, wissen sie, dass sie da hören können, wenn sie es jetzt gerade nicht gucken können unterwegs und dann hören sie zu. Also wir sind mit den Zahlen, die wir erreichen, mit der Reichweite, sind wir zufrieden, muss ich sagen. Also
ist sehr schön zu hören, weil ich kann dir sagen, wenn ich auf der Autobahn bin und kann das Spiel nicht sehen, bist du immer dabei. Also geht gar nicht anders. Wobei es nicht so viele Spiele bei mir sind, die ich dann nicht sehe, aber mit die paar, da bist du dann immer, bist immer du dabei. Und ich glaube,
du bist dann genau einer von denen, weißt du, die eigentlich normalerweise gucken, aber wissen, okay, kannst du einschalten, wenn du nämlich nicht gucken kannst, wenn du unterwegs bist. Und da gibt es einen sehr, sehr großen Kreis an Menschen. Also deswegen machen wir da auch weiter und deswegen lohnt es sich auch für uns. Ja.
Und ich kann nur sagen, wer dich hier erlebt hat, der weiß, warum man das hören sollte. ich kann sagen, wir haben uns im Vorgespräch auf die Frage, wie lange machen wir denn? Sagt man eine Stunde. Ich gucke jetzt gerade aufs Aufnahmegerät, das sagt irgendwas von der Stunde 47.
Oh, wow. Haben wir uns verquatscht.
Deswegen habt ihr noch Fragen. Ansonsten an der Stelle sage ich danke, Flo.
Bitte, bitte.
Danke, sag
lieber,
Phil.
Sag lieber danke, Anti.
Ja, das machen wir. Vielen Dank auch, es war mir ein Fest.
Ja, war mir auch ein Fest mit euch, Jungs.
Tausend Dank, Anti, und ich knöpfe dir schon mal das Versprechen ab, du musst wiederkommen. Das war garantiert nicht das einzige und letzte Mal überhaupt.
Auf alle Fälle, also jederzeit.
Ja, kann ich auch sagen, als ich ihn gefragt habe, kein Rumgedrucks im Sinne davon, sondern kam einfach die Ansage jederzeit. Wir sind Eiszeit FM. Ihr findet uns unter soundcloud.com/eiszeitfm, unter twitter.com@eiszeit_fm. Ihr könnt uns bei Facebook folgen, liken unter facebook.com/eiszeitfm, könnt uns da auch überall Nachrichten schreiben. Könnt uns bei iTunes finden oder im Podcatcher eurer Wahl mit Eiszeit FM. Die Bitte wäre, wenn ihr bei iTunes seid, schreibt uns noch eine Rezension. Das hilft uns wirklich. Ansonsten gehen Grüße noch raus an diejenigen, die am Sonntag in der Zentrale saßen, sich umdrehten, mich anschauen und meinten, bist du der von Eiszeit FM, als wir da bei der Fanparty zum Essen saßen. an den Ordner in der SAP-Arena, der mich abgeklatscht hat, als ich reinkam und meinte, ich sollte doch mal streamen, wie voll es hier ist. Sind einfach tolle Reaktionen, die wir gekriegt haben, so in den letzten Wochen, Monaten. War eine grandiose Saison. Ich finde, es ist ein grandioser Saisonabschluss hier. Nochmal danke Flo, danke Phil und danke Anti. Und wir hören uns durch den Sommer hindurch, hoffe ich doch mal öfter als letztes Jahr. Wir gucken noch, was hinkriegen, aber ansonsten sind wir Eiszeit FM. Wir sind raus und wir hören jetzt natürlich nochmal Anti beim Meistertor. Damit gehen wir raus. Euch eine gute Zeit. Bis dann.
Spielen, kommt damit nicht durch, holt sich die Scheibe, aber nochmal. Gottsch weiter an der Scheibe. Gottsch lässt liegen für Festerling. Festerling in die Ecke. Pastulaki! Tor! Das ist die Meisterschaft! Tor! Thomas Larkin! Und wer hat's vorbereitet? Marcel Gottsch! Das ist das Ding! Musst du es so spannend machen? Ich weiß es nicht, aber ist das geil! Die Adler gewinnen die Meisterschaft! 14 Minuten in der Overtime und jetzt ist hier natürlich die Halle los in der SAP Arena. Thomas Larkin!
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.